Dieser Podcast wird euch präsentiert von UFM 103.7, unser Ding.
Bremen 4,
das Ding.
Enjoy.
Fritz vom RBB.
Und MDR Sputnik. Late Line 0800 80 5x5. Lateline.de. Heute mit Jens-Uwe Krause.
So, und damit ist das Wichtigste schon gesagt. Also nicht, dass ich heute Abend hier sitze, sondern die Telefonnummer, die ihr wählen sollt. 0800 80 5x5. Diese Nummer sollt ihr anrufen, kostenfrei, wenn ihr mir erzählen möchtet, wie und wo ihr euren Lebensabend verbringen wollt. Das ist hoffentlich noch lange hin, aber eines Tages wird der Moment gekommen sein, da sitzt man zahnlos, aber glücklich irgendwo auf einer Veranda und blickt auf sein Leben zurück. Und ich möchte heute Abend von euch wissen, wo wollt ihr am liebsten, wenn ihr es euch aussuchen könnt, diesen berühmten Lebensabend verbringen? Und auf was für ein Leben wollt ihr dann zurückblicken? Also was wollt ihr in eurem Leben erreicht haben, auf das ihr dann möglicherweise am Ende eures Lebens stolz zurückblickt? Ruft mich an 0800 80 5x5 und berichtet ein bisschen darüber, was ihr später euren Enkeln erzählen wollt von eurem Leben. 0800 80 5x5. Gleich geht's los.
Und was meinst du? 0800 80 5x5. Lateline.de.
So, und damit nochmal schönen guten Abend zur Lateline am Montagabend. Entschuldigung. Und ich will heute Abend von euch wissen, wie ihr euch euren Lebensabend vorstellt. Also, gehen wir mal davon aus, ihr werdet alle richtig schön alt und werdet irgendwann zum letzten Mal zur Arbeit gehen. Dann sitzt man irgendwo, hoffentlich, wo es einem gefällt. Und dann guckt man sich so um und sagt, ja, hier ist ganz gut. Und dann setzt man sich unter Umständen, wenn das zur Lebensplanung dazugehört, einen Enkel oder zwei oder drei auf den Schoß. Und dann erzählt man ein bisschen von seinem Leben. Und ich möchte von euch heute Abend wissen, wenn alles so läuft, wie ihr euch das vorstellt, was gibt es dann zu erzählen? Also auf was für ein Leben wollt ihr zurückblicken, wenn ihr einmal irgendwann alt seid? Und wo wollt ihr das machen? Also wollt ihr stumpf da sein, wo ihr jetzt schon wohnt, weil ihr sagt, hier super, viel weiter raus muss ich nicht. Hier werde ich mir irgendwann eine 2,5-Zimmer-Wohnung nehmen und da sitze ich dann und gucke aus dem Fenster. Oder wollt ihr tatsächlich irgendwann das berühmte Haus am See haben und dort sitzen und zurückschauen auf all das Schöne, was hinter euch liegt? Was könnte das alles sein? Wie könnte das aussehen? Wie könnten eure persönlichen Memoiren klingen, wenn ihr sie euch aussuchen könntet? 0800 80 5x5 ist die Nummer, die ihr anrufen sollt. Das kostet euch nichts, wenn ihr aus einem deutschen Netz anruft. Ihr könnt aber auch gerne auf unsere Seite lateline.de gehen oder ihr geht auf unsere Facebook-Seite oder ihr mailt an studio@lateline.de. Die Anlaufstelle ist aber immer www.lateline.de, da findet ihr alles. Da müsst ihr nicht also lange suchen. Am liebsten ist mir aber, wenn ihr anruft, 0800 80 5x5. So, Nummer oft genug gesagt, jetzt ruft bitte an und es ist auch schon jemand da, das ist aus Hannover, der Daniel. Guten Tag.
Ja, hi, schönen guten Abend.
Na,
oder guten Morgen.
Noch ist guten Abend. Darf ich erstmal fragen, wie alt du bist?
Ja, 43.
Das heißt, bei dir ist es gar nicht mehr so lange hin.
Naja, komm, daran darf man gar nicht denken. Ne?
Ach, weiß ich gar
also,
nicht.
Das, was denn?
Ich weiß gar nicht. Ist das so ein schrecklicher Gedanke, dass man irgendwann das letzte, was wollen wir mal sagen, das letzte Fünftel seines Lebens beginnt?
Wenn du zurückblickst auf die letzten 20 Jahre, ja, du merkst langsam, dass du weniger beweglicher wirst. Ne? Du bist ein bisschen eingeschränkter wie vorher.
Ja, das wird langsamer. Das ist bei dir aber noch nicht der Fall.
Ja, was heißt nicht der Fall? Ich meine, so sprinten wie früher kann ich auch nicht mehr, ne? Ja, das lässt langsam nach, ne?
Ja.
Das Laufen und man merkt doch schon so langsam, ne, dass die Bewegchen kommen, ne?
Ach, echt schon mit Mitte 40 geht das schon los?
Ja, die Rückenschmerzen, ne, ist zwar nicht extrem jetzt, aber man merkt es doch, was man früher nicht so gemerkt hat, ne?
Okay, Daniel, aber dann der Rainer, was willst du später über dein Leben erzählen können? Also, was wird das sein, wenn alles gut läuft?
Also, ich kann eigentlich nur wieder zurückgreifen auf die letzten 20 Jahre, die eigentlich eine super Zeit waren. Ich habe eine super, super, super Jugend gehabt, Kindheit. Das kann ich eigentlich nur so sagen, weil ich habe super Freunde gehabt. Man hatte seine Freiheiten da draußen, man konnte viel tun. Heute wird vieles eingeschränkt, man musste für vieles bezahlen, man kann nicht mehr so viel tun und wenn, dann ist es verboten. Und ja, früher konntest du zum See fahren, konntest da die Angel reinschmeißen, konntest mit Freunden feiern über die Sommerferien. Ich meine, heute, was kannst du heute noch tun, ne?
Ja, das klingt ja jetzt fast schon so, wie man das alten Leuten immer vorwirft, die immer sagen, ja. Ah, früher war alles besser.
Ja, das sage ich auch manchmal, ne? Ja, früher war alles besser, ne? Das habe ich damals auch schon das haben meine Eltern damals schon gesagt, ne? Und ich habe immer gedacht, ach, was erzählt ihr da, ne? Ja, aber jetzt bin ich langsam in dem Alter, wo ich das auch sage, ne?
Aber tun wir mal nicht so, als würdest du schon in den nächsten 2-3 Tagen in die Kiste steigen. Jetzt gehen wir mal, ja. Du bist jetzt Anfang Mitte 40, jetzt gehen wir mal 40 Jahre weiter, du bist längst Rentner. Ja. Was willst du erreicht haben in deinem Leben? Also, oder ist gar nicht mehr viel vorgesehen, weil du mit einem Bein gedanklich schon...
Ja, also, ja, was heißt mit einem Bein? Das tue ich ja nicht. Ich meine, ich habe ja 2 Kinder und von daher gesehen stelle ich mir die Zukunft eigentlich so vor, dass ich meinen Kindern eigentlich irgendwo den Lebensstil behalten möchte, den ich die letzten 20 Jahre hatte. Wo es dann auch schwer wird, ja, weil, ich sag mal so, guck dir die heutigen Kiddies an, ne? Sind eine ganz andere Kategorie als das, was wir damals mal waren, so.
Aber Daniel, du willst mir doch nicht etwa sagen, du möchtest so ein mies gelaunter Opa werden, der auf die heutige Zeit schimpft und jammert, dass alles nicht mehr so schön ist wie früher.
Quatsch.
Bäume nicht mehr so grün, das Wasser nicht mehr so klar.
Ja, deswegen sage ich ja, deswegen wird es mich wahrscheinlich hier, denke ich, wegziehen und ich glaube, dass es gut ist, wenn Kinder die Eltern oder die Enkelkinder die Großeltern besuchen können, da wo man noch frei ist. Das heißt irgendwo, wenn man ein Haus am Strand hat irgendwo und sich da frei bewegen kann und keine Ahnung, auch mal auf eine Palme klettern kann, um eine Banane runterzuholen oder sonstiges. Ja, wirklich, das ist ja heute, versuch das mal, drüben beim Nachbarn, geh mal an den Garten und hol mal die Kirschen runter, ne? Dann hast du direkt Ärger am Hacken, ne?
Also siehst du, da kommen wir der Sache schon näher. Du willst also später tatsächlich wo genau wohnen? Hast du eine Vorstellung?
Nein, definitiv nein. Also,
aber ein Haus in der Natur irgendwo?
Irgendwo in der Natur, ja klar. Da wo man, ja, guck dir das Wetter mal an hier. Kalt, nass, was ist das? Das ist doch nichts. Da hast du keinen Sommer, da hast du keinen Winter, da hast du keinen.
Ich kann mal doch nicht so, Daniel. Jetzt,
was denn?
Also soll das Haus auch im Ausland irgendwo stehen? Da, wo ein bisschen mehr Wetterbeständigkeit ist? Wo denn?
Genau.
Was käme denn in Frage für dich?
Ja, also, wenn du mich so fragst, also, du möchtest also meinen Kindheitstraum wissen, das wären die Fidschi-Inseln, ne?
Da kann ich dir aber jetzt schon sagen, dass sich deine Enkelkinder nicht so oft besuchen kommen.
Ja, das ist ein weiter Flug.
Ja.
Ja,
aber das wäre so, auf den Fidschi-Inseln so ein kleines, bescheidenes Häuslein aus Bambus oder schon was Größeres?
Also, ich fand den Film Die Blaue Lagune, der wäre passend. Den fand ich gut und da hat man gezeigt, dass da also nichts war, sondern einfach nur die beiden und die dann später das Kind bekommen haben. Ja, und das war natürlich die Freiheit schlechthin, ne?
Und in dieser Fantasie, dass du später auf den Fidschi-Inseln ein Häuschen bewohnst, bist du da alleine oder ist irgendjemand noch an deiner Seite?
Nein, ich bin seit 22 Jahren mit meiner Frau zusammen und...
Also die nimmst du mit?
So, ja, die würde ich definitiv, ich liebe sie über alles, Mensch. Sie ist also, wir sind so durch dick und dünn gegangen, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Und egal, was da kommt, ne? Da kann kommen, was mag.
Aber ist es denn realistisch, dass du dir dieses Haus auf den Fidschi-Inseln leisten kannst in 20, 30 Jahren?
Ich sag mal so, ist es denn realistisch, dass wir 80 werden?
Ja.
Also ein Traum darf jeder haben und man sollte auch gucken, dass man da hinkommt. Ne? Nur, ich meine, wenn du die Realität siehst und die Träume mal abstellst, ja, dann kann ich mir gut vorstellen, dass wir vielleicht in 30, 40 Jahren, ja, keine Ahnung, eine Hungersnot haben oder im Krieg leben oder sonst irgendwo. Und diese Vorstellung möchte ich eigentlich gar nicht haben. Wenn, dann möchte ich so, weiß ich nicht, meinen Traum, den ich früher mal hatte, den möchte ich vielleicht mal irgendwann ausleben können, wenn ich es kann.
Und das ist dieser Traum mit den Fidschi-Inseln?
Genau, ja.
Alles klar.
Aber da gehört ja natürlich auch was zu, ne? Dass die Kinder irgendwann mal da hinkommen, wo sie sind. Ne? Das heißt, uns besuchen können und die Enkelkinder, also unsere Tochter Sarah Madeleine und der Lukas, wenn wir wüssten, wo die werden. Ich meine, ich habe hier schon öfters bei der Late Line angerufen und Ja, ich bin derjenige mit den zwei Kindern, die nicht mehr da sind. Und das ist, vielleicht hat sie irgendjemand gesehen, Sarah und Lukas Schmitz. Und können uns sagen, wo sie sind, über euch, über eure Late Line. Okay. Das hören uns so viele Menschen zu.
Daniel, das ist ja nicht das erste Mal, dass du anrufst, deswegen wollen wir mal das jetzt nicht erneut alles aufrollen. Aber ich danke dir auf jeden Fall, dass du angerufen hast und drück dir einfach mal die Daumen, dass das klappt mit den Fidschi-Inseln. Hast du noch ein bisschen Zeit dran zu arbeiten?
Selbst wenn es nur ein Traum bleibt, weißt du, es ist ein schöner Traum.
Okay, mach's gut.
Ja, du auch. Tschüss. Tschüss.
So, dann machen wir mal direkt weiter mit, Moment, du noch nicht. Du, Florentine aus Stuttgart, guten Tag.
Hallo.
Na, du bist 18.
Ja.
Also für dich ist das noch gedanklich sehr weit weg, was wir heute besprechen.
Ja, und gestaltet sich immer ein bisschen schwierig so.
Ja, aber man hat ja trotzdem so, selbst mit 18, schon eine Vorstellung, zumindest eine Wunschvorstellung, wie das Leben verlaufen soll, wenn alles gut geht und wo man dann am Ende steht. Wo würdest du denn gerne stehen, wenn du, sagen wir mal, Anfang 70 bist?
Anfang 70. Also dann hätte ich auf jeden Fall gern 3 Kinder oder 4 und ganz viele Enkelkinder und würde gern in Afrika wohnen, glaube ich.
In Afrika?
Ja.
Warum?
Weil, also ich war da vor 2 Jahren in Äthiopien und habe bei so einem Projekt mitgeholfen und da haben wir so, also Leuten, die auf der Straße wohnen, Essen ausgeteilt und dann sind wir eben auch übers Land gefahren und keine Ahnung, Afrika reizt mich schon immer. Leute sind einfach, weiß nicht, das ist sowas ganz anderes und ist auch ein bisschen gefährlich, also in den meisten Ländern. Und das finde ich eigentlich auch gut. Also das reizt mich irgendwie.
Wenn du dann zurückblickst auf dein Leben, würdest du in der Richtung auch irgendwas Größeres erreicht haben wollen in der Arbeit in Afrika?
Ja, auf jeden Fall. Also ich würde gern, also es ist natürlich ein hohes Ziel, aber UN-Generalsekretärin würde ich gerne werden.
Oh, würdest du gerne werden, UN-Generalsekretärin?
Ja, also ich glaube, bis jetzt gab es nur Männer und ich wäre gern die Erste.
Ach siehst du, das wäre ja was.
Ja, das wäre echt was. Ja, das wäre richtig cool, also keine Ahnung, oder wenn das nicht klappt, vielleicht Ach, Botschafterin.
Warum
oder
soll
so.
Das denn nicht klappen, Florentine? Das ist doch...
Ja, ich glaube, das ist schon ziemlich mit Machtkampf verbunden und wenn man dann 3 Kinder will, dann weiß nicht, wie man das auf die Reihe kriegt.
Aber ja. Was muss man denn machen, um UN-Generalsekretärin zu werden?
Also ich habe mal geschaut bei der UNO, da kann man so Praktikas machen, aber erst wenn du studiert hast, kannst du da überhaupt ein Praktikum machen. Und die haben eigentlich immer ziemlich interessante Jobangebote, so als Koordinator von irgendwelchen Projektgruppen in Afrika zum Beispiel oder so. Und da muss man sich halt immer so, also erstmal würde ich gern internationale Beziehungen studieren, das internationale Wirtschaft, Politik und Recht. Und ich glaube, damit fährt man schon ganz gut. Und dann würde ich mich da bewerben und dann irgendwie hocharbeiten. So genau weiß ich das jetzt auch noch nicht.
Hat das einen Grund, dass es bisher nur Männer gab, die das gemacht haben?
Ja, ich glaube, die Frauen haben alle Kinder gekriegt. Ich weiß nicht. Also ich glaube, das ist tough, wenn, ich weiß nicht, ob du das verfolgst in den Nachrichten, aber was der Ban Ki-moon da jetzt alles leisten muss, keine Ahnung, du musst ja auf der ganzen Welt irgendwie, dann mit dem Sicherheitsrat, dann wehren sich wieder China und Russland gegen irgendwelche Resolutionen und so. Also ich glaube, das ist ein 24-Stunden-Job und ich weiß nicht, ob Frauen einfach nicht stark genug sind, um das durchzuhalten.
Muss man dann aber nicht auch immer Angst um sein Leben haben, selbst wenn man dann schon längst in Rente ist und kein UN-Generalsekretär mehr ist? Ist das nicht auch ein bisschen die Schattenseite eines solchen Amtes, eines solchen Jobs?
Ja, doch, aber das finde ich, glaube ich, nicht so schlimm. Also ich glaube, erstens bekommt man eine Bodyguard zur Seite gestellt und zweitens, ja, mir kann immer was passieren.
Auch wieder wahr. Wie würdest du denn dann in deiner Vorstellung als alte Frau mit deinen 4 Kindern und den vielen Enkeln, die du alle mitnehmen wollen würdest, natürlich?
Ja. Den würde ich dann allen zahlen, dass die da
wohnen. Und wie würdest du denn da wohnen? Also eher bescheiden in deiner Vorstellung oder hättest du dann so viel Geld auch angesammelt, dass du ein schönes, stattliches Häuschen hättest in, sagen wir mal, Äthiopien?
Ja, ein schönes, stattliches Häuschen. Muss schon sein. Ich hätte auch gern einen Pool oder würde am Meer leben oder so. Ja, und am besten die Kinder um mich rum. Ja. Und so, dass man, aber nicht weit in die Natur fahren. Aber in Äthiopien, ja, ich weiß nicht, vielleicht würde ich auch gerne in Kenia leben. Aber Äthiopien ist halt ein relativ sicheres Land, deswegen wäre es schon gut, da zu wohnen, glaube ich. Ich weiß nicht, auf jeden Fall würde ich gerne am Meer wohnen.
Ist es denn tatsächlich denkbar, dass du irgendwann in absehbarer Zeit, naja, du bist ja gerade mal 18, auswanderst sogar? Ist das was du fest dir vorgenommen hast? Weil irgendwann, wenn du später mal in Afrika leben willst, im hohen Alter musst du ja auch irgendwann mal da sesshaft werden. Ist das was in deiner Lebensplanung tatsächlich auftaucht, dass du sagst, irgendwann möchte ich Deutschland verlassen und dann lebe ich für längere Zeit, wenn nicht sogar für immer, in Afrika?
Ja, ich habe ja auch gesagt, also vielleicht, wenn das nicht klappt, dann werde ich vielleicht Botschafterin und als Botschafter musst du ja auch immer in andere Länder ziehen. Also wenn du irgendwo in Afrika in der Botschaft arbeitest, dann musst du ja auch dahin ziehen. Also das ist eigentlich schon fest vorgesehen, aber nicht, weil ich es jetzt wie mein Vorgänger in Deutschland so kalt oder regnerisch finde oder so, das ist mir eigentlich egal. Ich finde, wir haben es auch so gut in Deutschland, also es ist ein perfekter Ort, um hier zu leben, aber ich will halt auch gerne meine andere Kultur kennenlernen, andere Sprache lernen und ich glaube, es erweitert einfach so den Horizont, wenn du in einem anderen Land lebst. Also das muss schon mal sein. Ich habe auch schon mal im Ausland gelebt, 5 Jahre.
Deswegen, wo denn?
Also 1 Jahr in den USA, 1 Jahr in Mexico City und 2,5 Jahre in der Türkei. Aber da war ich noch ganz klein.
Dann hattest du offensichtlich oder hast Eltern, die, was eigentlich? Die auch nicht sehr sesshaft waren und sind.
Ja.
Und beruflich viel rumreisen müssen. Ja, oder genau. Wie kam es dazu? Weil USA, Mexico City und was war das Letzte?
Türkei, also in Istanbul haben wir dann gewohnt.
Das ist ja schon eine kuriose Reiseroute, die ihr da hinter euch habt. Wie kommt's?
Ja, das war wegen dem Beruf von meinem Papa. Aber der ist auch in Mexiko aufgewachsen und in Spanien und deswegen... Also der kennt es auch nicht so, dass man so verwurzelt irgendwo ist und ich irgendwie auch nicht. Also ich habe jetzt nicht meine, also doch, ich habe schon meine Wurzeln in Deutschland, aber ich finde es nicht so tragisch, wenn ich jetzt mal ein paar Jahre weg bin.
Trotzdem warst du ja auch noch, hast du erzählt, in Afrika.
Mhm.
In was für einem Rahmen hat das stattgefunden?
Also ich wollte unbedingt mal dahin.
Mhm.
Und also meine Mutter ist ganz ängstlich und die wollte es nie. Und dann habe ich sie halt so lange beackert, bis ich mal durfte. Und habe einen Kumpel von mir gefragt, also weil ich wusste, dass der so Connections sozusagen nach Afrika hat, ob er da irgendwie jemanden kennt. Und dann hat er gesagt, ja, er kennt da so Leute aus dem Kinderheim. Oder er kennt da irgendeinen Manager, kannte der da. Und der hat uns dann so ein Kinderheim vermittelt. Und der Kumpel ist dann auch mitgekommen und dann wollten wir eigentlich in dem Kinderheim arbeiten, aber die haben dann gesagt, ja, es sind Ferien, die Kinder sind fast alle bei ihrer Familie auf dem Land und dann war das ein bisschen scheiße am Anfang eigentlich, Entschuldigung. Und dann sind wir halt so in so ein Mother Teresa House for Dying and Disease. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt.
Mutter Teresa sagt mir sehr wohl etwas, ja.
Ja, also das sind diese Sterbehäuser, ja, wo die Nonnen eben versuchen, mit Gottes Hilfe die Leute zu pflegen. Ja, und dann sind wir eben einen Tag dahin und sind mal in so ein Canyon gefahren oder haben hauptsächlich eigentlich Essen verteilt dann an so Leute. Und das war eben, weil ich unbedingt mal sowas machen wollte, weil ich das so interessant finde und unbedingt auch mal nach Afrika wollte.
Wie alt warst du da?
16.
Spricht aber auch für deine Eltern, dass die mal eben sagen, komm, du bist zwar erst 16, aber jetzt gehst du einfach mal nach Afrika. Also da gibt es ja auch viele Eltern, die würden sagen, nee, das ist ein bisschen weit weg.
Ja, das hat fast 1 Jahr gedauert.
Sie zu überreden?
Bis sie so weit war.
Ach echt?
Ja.
Hast du den klassischen Psychoterror ausgeübt, den Jugendliche ausüben, wenn sie was von ihren Eltern unbedingt haben wollen?
Ja, und meine Mutter und meine Schwester sind die ersten 3 Tage auch mitgereist, um überall hinzugehen und zu gucken, ob ich sicher...
Und nochmal, wie lange warst du dann da alleine?
2,5 Wochen.
Ah gut, 2,5 Wochen, das geht ja noch.
Ja, das waren Sommerferien.
Ja, okay, das.
Ja.
Und trotzdem, na, ich sag das so einfach, geht ja noch. Ist trotzdem eine völlig andere Welt.
Ja, danach ging es mir auch nicht so gut. Also es war schon ein bisschen viel zugemutet. Wenn man jetzt so in Deutschland ist und sowas nicht kennt und dann da mit den Krebskranken und AIDS-Kranken und Geschwüre überall und so. Irgendwie und.
Aber wie kommt es denn, dass du mit 16 das unbedingt schon erleben wolltest?
Ich bin irgendwie gierig, glaube ich.
So. Gierig nach Erfahrungen.
Ja, ja, unbedingt. Ich will immer so viel wie möglich erfahren. Also ich gehe jetzt auch 3 Monate nach Costa Rica und helfe in so einem Schildkrötenprojekt mit. für Meeresschildkröten. Und davor gehe ich mit meiner Familie also noch nach Asien, nach Kambodscha und Thailand und Singapur. Und ich will einfach so gern reisen, weil das ist das Coolste einfach.
Was macht dein Vater beruflich, wenn ich fragen darf, dass ihr die ganze Welt bereisen müsst oder dürft?
Also ich weiß nicht, ob ich das sagen darf. Also er arbeitet bei einer großen Firma. Ich glaube, der fände es nicht so toll, wenn ich sage.
Okay, aber in einem ganz guten Job, scheint mir. Das, wenn man das als Kind mitmacht. Also ich kann mir auch vorstellen, dass es Kinder gibt, die sagen, ich möchte einfach auch mal irgendwo 10 Jahre am Stück bleiben und nicht immer wieder alles neu kennenlernen müssen. Aber ganz offensichtlich hat dein Vater ja Glück, dass du das auch alles so mitmachst. Andererseits kennst du es auch vermutlich kaum anders.
Nee, für mich war das halt, also als wir nach Deutschland dann kamen, da war ich 7 oder 6, da hatte ich schon einen Kulturschock. Da musste ich zum Psychiater, weil ich so ein bisschen verrückt war, weil die ganzen Kulturen für so ein kleines Kind, ich war dann immer in anderen Kindergärten und wurde immer umgepflanzt und dann dauernd neue Sprachen und so, ich weiß nicht. Dann musste ich zum Psychiater, weil das zu viel war. Aber jetzt, es hat mich irgendwie so geprägt und ich will unbedingt immer reisen.
Alles klar, Florentine, dann sprechen wir uns vielleicht in 50 Jahren wieder.
Mhm.
Geht das bei, das kriege ich gerade noch hin. Und mal sehen, wo du dann bist. Vielleicht bist du tatsächlich dann schon in Afrika in einem schönen Häuschen mit Kindern und auch Enkelkindern schon.
Ja.
Mach's gut, danke, dass du angerufen hast.
Ja, gerne.
Tschüss.
Tschüss, schönen Abend noch.
Danke, gleichfalls. So, dann gucken wir mal weiter und sprechen mit, Moment, da nicht, zack, mit Franz aus Eppstein, 16 ist er. Tag.
Moin, Juck.
Ist alles richtig, ne, was ich bisher gesagt habe?
Ja, alles richtig.
Gut. Wie ist es bei dir, Franz? Du bist ja noch ein bisschen jünger als Florentine, nämlich 2 Jahre jünger. Also für dich muss ja das Rentendasein, das muss ja wie Science Fiction sein, so weit weg.
Ja, es war eine beeindruckende Geschichte von Florentine und das Rentendasein ist wirklich ein Stück noch weit entfernt.
Aber du hast ja ein gutes Recht zu träumen und ein bisschen, ein paar Wünsche anzukreuzen. Also wenn du dann irgendwann zurückblickst auf dein Leben, auf was für ein Leben würdest du gerne zurückblicken?
In erster Linie würde ich natürlich die absolute Erfüllung suchen, so wie jeder Mensch. Aber so mein persönlicher Traum wäre, dass ich irgendwie ein Fotograf bin und auch viel von der Welt sehe, dass ich durch die Gegend reise, andere Länder kennenlerne. Afrika wäre nicht schlecht, Südamerika wäre nicht schlecht, Asien fände ich auch nicht schlecht. Oder irgendwie als Sportfotograf oder einfach die Welt sehen.
Wollte ich nämlich gerade fragen, welche Art Fotograf? Also interessiert dich tatsächlich jetzt vielleicht auch angefixt durch die Olympischen Sommerspiele, die Sportfotografie? Oder hast du noch andere Leidenschaften, Landschaften, Akte?
Nee, da bin ich eigentlich relativ offen. Also ich würde sagen, so wie es sich beruflich halt ergibt, also Sportfotograf gerne, irgendwie Fotojournalist auch gerne, nur nichts halt Extremes, so wie Kriegsfotograf oder so.
Und wenn man dann schon so in seiner Vorstellung gerne ein reisender Fotograf wäre, wie berühmt wärst du gern? Wärst du dann jemand, von dem alle sagen, oh, das ist eine Franz-Fotografie, die ist sehr viel wert? Oder wärst du eher so ein unauffälliger, eher unbekannter Fotograf, dessen Werke für sich sprechen? Wie ist so deine Vorstellung? Möchtest du den Star-Ruhm oder geht es dir wirklich nur um die Kunst?
Also ich würde gern davon leben können, aber ich muss jetzt nicht unbedingt super berühmt sein. Also vielleicht so als Geheimtipp in der Szene, aber nicht unbedingt, dass mich jeder kennt.
Wie kann man sich denn überhaupt noch einen Namen machen als Fotograf? Weil eigentlich gibt's ja alles schon. Also ich stelle mir das mal sehr schwer vor, im Fotografenbereich noch irgendeine Nische zu finden, wo man auffallen kann.
Das ist in der Tat eine interessante Frage, der ich mich auch stark widme im Moment. Ich weiß nicht, man muss eigentlich so fotografieren, wie man fotografiert und versuchen, einen Stil zu finden, an dem man wiedererkannt werden kann. Ich weiß nicht, ich habe selber eine Internetseite, wo ich meine Bilder veröffentliche, falls ich die jetzt sagen kann.
Hier kann man alles sagen, das ist das Schöne an dieser Sendung.
Okay, die heißt machdasl.blogspot.de und dort veröffentliche ich auch meine Bilder und dort sieht man dann auch unterschiedliche Stile. Also das ist sehr von Inspiration abhängig. Ich kann jetzt nicht sagen, wie man genau zum Superfotografen wird. Leider nicht.
Nee, wenn du das wüsstest, dann wäre auch die Sache schon geritzt. Aber ich kann ja mal gucken. Mach das?
Mach das L, also L wie der Buchstabe.
Mach das L.blogspot.de.
Genau.
Warum heißt das Mach das L? Mach das L, was bedeutet das?
Das habe ich auch nochmal geschrieben auf der Seite. Aber ich kann es auch nochmal kurz erklären. Das ist ein Lied von einem Sänger. Und in diesem Lied geht es eigentlich darum, dass praktisch jeder Mensch auf seine Weise ein Loser ist und mit dem klarkommen muss, was er ist. Also das fand ich, das Lied einfach heftig. Und dann habe ich das genommen als Namen.
Okay. Wo sind jetzt deine Fotos, ehe ich hier lange rumsuchen muss? Wahrscheinlich wenig. Das erste ist aber nicht von dir, ne?
Nee, das erste, das ist gerade ein Siegerbild von den Sony World Photographer
Awards. Okay. Wenn das jetzt von dir gewesen wäre, dann hätte ich mich aber verneigt.
Nee, das ist der Jugendpreis tatsächlich. Das ist ein Junge aus Russland, der einen Preis gewonnen hat für dieses Bild.
Aber ich sehe deinen Bereich, zumindest soweit wie ich jetzt runtergescrollt habe, sind Damenfüße. Also doch
das war auch so
im Fetischbereich, oder warst du das auch nicht? Doch.
Das war ich. Das war aber eher so eine fixe Idee. Als ich auch in Frankfurt war, habe ich einfach gedacht, mal ein bisschen abwechslungsreich fotografieren und auf Füßejagd zu gehen.
Okay, ich gehe mal weiter runter. Aha, da kommen Wassertropfen, die in eine Wasseroberfläche, in einen See, in eine Pfütze, keine Ahnung, tropfen. Dann hast du beim Marathon fotografiert, auch wieder Füße. Ich merke, du willst dich ein bisschen auf das Thema Fuß spezialisieren. Du wirst ein Fußfotograf.
Weiß man nicht. Das war auch so eine Idee, einfach bei den Läufern mal nicht immer diese Mengen, die durch die Gegend laufen, sondern spezielle Punkte. Also ich reduziere mich gerne auf ein Bildteil.
Ja. Okay. Den Rest kann sich ja jeder, der Lust hat, mal angucken. Unter machtdasl.blogspot.de. Okay, dann wirst du also ein Fotograf und endest wo nach deiner langen Reise?
Wo genau, das ist mir eigentlich egal. Also ich mag die ganze Welt, ich mag Deutschland, das Wetter ist mir auch völlig egal. Vielleicht auch irgendwo auf einem Schweizer Bergsee mit einem kleinen Haus am Rand.
Aber
und auf jeden Fall würde ich auch gerne bewusst sterben, also nicht irgendwie im Altersheim, vielleicht irgendwie mit der Diagnose, keine Ahnung, mit dem Alter vielleicht 80 oder 100, irgendwie Krebs oder so, und dann nehme ich mir einfach das Leben, wenn ich merke, ich habe genug geleistet oder so.
Und dann machst du noch ein letztes Foto von dir. Wenn du das letzte Mal ausatmest. Nee? Ich dachte, es wäre so, Fotografen haben da Bock dann drauf, auch solche besonderen Momente festzuhalten.
Also ja, auch ein bisschen morbide.
Ja, das stimmt. Da hast du allerdings recht, aber das kann dir ja dann egal sein. Ich wollte gerade sagen, je nachdem, wer den Film entwickelt, aber das macht ja heute schon keiner mehr. Das wird dann auch in 70, 80 Jahren keiner mehr machen, Filme entwickeln.
Obwohl das eigentlich gerade wieder im Kommen ist. Also vor allem in der Galerieszene, wenn man seine Bilder limitiert, irgendwie groß abdruckt, dann fotografieren die meisten Fotografen mittlerweile analog, habe ich mir sagen lassen.
Wenn du jetzt aber so ein viel herumreisender Fotograf bist, der die ganze Welt bereist und Fotos an den entlegensten Ecken dieser Welt macht, dann kommt natürlich das Private ein bisschen kurz. Also ist das trotz allem Teil deiner Lebensplanung, dass du sagst, ich will später aber auch Kinder, Enkelkinder, Urenkelkinder haben?
Wäre in der Tat ein erstrebenswertes Ziel, ja. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich mich komplett für meinen Beruf oder für meine Passion hingebe und dann mein Privatleben außer Acht lasse. Ich würde sagen, vielleicht lässt sich da noch eine Frau integrieren.
Die ja dann mitreisen müsste. Das müsste dann so eine Frau sein, die immer sagt, ach komm, Franz, ich flieg mit.
Na gut, man kann ja auch mit betagtem Alter sich zurücksetzen und sagen, na gut, dann arbeite ich halt bei der Zeitung hier in der Umgebung für meine Frau.
Und fotografierst ständig irgendwelche Scheckübergaben.
Irgendwelche Lokalpolitiker,
genau,
Kindergärten einweihen.
Sowas, im besten Falle, wäre ja schon schön, wenn es Kindergärten zum Einweihen geben würde. Aber die dann irgendwelche Denkmäler enthüllen und da stehst dann immer du und knips und denkst, na toll, immer dieselben Hackfressen vor meiner Kamera. Hoffentlich bin ich bald Rentner. Muss nicht
oder halt irgendwie in Berlin bei der Fashion Week oder bei der Berlinale mit den Superstars.
Okay. Na gut, wir werden sehen. Oder auch nicht, ich ja nicht. Das werde ich, glaube ich, nie mehr mitkriegen, wenn du dann endlich irgendwo sesshaft geworden bist und mittlerweile auf machtdasl.blogspot.de 20 Millionen Fotos veröffentlicht hast von Damenfüßen.
Dieser Fetisch lässt sich noch ausbauen.
Alles klar. Franz, dankeschön, mach's gut. Viel Erfolg mit deinen Fotografien.
Vielen Dank.
Tschüss.
Und viel Spaß noch in der Sendung.
Danke, tschüss.
Tschüss.
So, dann machen wir weiter mit Horst. Tag, Horst.
Hallo.
Der Name verrät schon, du bist keine 18 mehr.
Nein.
Sondern, wir dürfen es ruhig sagen, Anfang 50.
Ja, das ist richtig.
Also schon jemand, so wie ich es anfangs auch schon gesagt habe bei Daniel, jemand, der zumindest gedanklich dem Rentenalter etwas näher ist als unser Franz, mit dem wir gerade gesprochen haben.
Mit dem Alter fange ich grundsätzlich nicht viel an. Also ich fühle mich jünger, wie ich tatsächlich bin.
Ja, aber das täuscht ja nicht drüber hinweg, dass du Anfang 50 bist.
Ja, das schon. Aber ich fühle mich noch sehr jung.
Jetzt kannst du wahrscheinlich aber trotzdem mit größerer Genauigkeit sagen, wo du, sagen wir mal, in 25 Jahren sein wirst, wenn jetzt gesundheitlich alles mitspielst.
Also möchte schon vielleicht, wenn es möglich ist, in der Schweiz leben.
Warum?
Weil mir die Schweiz eigentlich gefällt. Die Berge, so die ganze Atmosphäre in der Schweiz und so. Und das ist irgendwie besser wie jetzt in Deutschland oder so.
Mhm. Okay, aber was machst du dann da in der Schweiz? Also wie erreichst du dieses Ziel, später deinen Lebensabend in der Schweiz zu verbringen? Welchen Weg wirst du noch gehen, bis du dieses Ziel erreichst?
Vielleicht eine Wohnung zu kaufen und dann dort einzuziehen, wo dann der Lebensstandard ein bisschen leichter zu ermöglichen ist, weil die Miete ja sehr teuer sind. Und das müssen wir dann schon erreichen, weil sonst man kann dann auch in der Schweiz nicht anreisen und dort sesshaft werden, wenn man nicht was Eigenes hat.
Gibt es denn Dinge, die du bis dahin noch unbedingt erreichen willst? Dinge, von denen du dann später mit einem gewissen Stolz auch berichten kannst?
Ich habe schon ziemlich viel erreicht, wo ich stolz sein kann. Und wo die Möglichkeit, das zu erreichen, durchaus leichter wird.
Gib mal ein Beispiel.
Also ich könnte mir das in absehbarer Zeit vorstellen, mir sowas anzuschaffen und zu kaufen.
Aber du hast ja gerade gesagt, du hast schon einiges erreicht, worauf du stolz sein kannst. Kannst du uns da ein Beispiel geben?
Sag mal, ich muss jetzt nicht auf jeden Pfennig gucken. Also ich bin nicht jetzt so, dass ich jetzt viel verdiene. Aber man muss auch mit dem Wenigen zufrieden sein und sagen, ich will damit auch glücklich werden. Und nicht sagen, ja, man will das und das haben und man erreicht es nicht. Da macht man sich selber irgendwo mürbe und man soll mit den Dingen, was man hat und was man selber noch erreichen kann, glücklich und zufrieden leben, bis man im Rentenalter kommt. Und das ist sehr wichtig, dass man so eine Einstellung hat. Und nicht, dass man viel erreichen möchte, hohe Ziele hat und am Ende erreicht man es nicht.
Okay, also bescheiden willst du dein Leben fortführen und es dann auch ebenso bescheiden
beenden. Schon mit einem bestimmten Lebensstandard schon. Ja. Also,
was ist denn so der Lebensstandard, der dir wichtig ist? Also was muss...
Motorradfahrer, okay. Auch vielleicht einmal einen Sportwagen noch zum Kaufen, Porsche. Also das und das noch im Alter auch noch genießen können.
Ja.
Und auch sehr wichtig ist auch, dass man sagt, wenn man im Rentenalter kommt, dass man noch alle Gliedmaße hat. Und nicht, dass man mit dem Motorrad jetzt irgendwie einen Unfall hat, wo Strich durch die Rechnung gemacht wird. Wo ich jetzt auch vor kurzem, wo ich auf der Autobahn mit dem Auto unterwegs war, wo auf der anderen Gegenseite Motorradfahrer auf der Straße gelegen ist. Und den haben sie wiederbelebt. Also dann ist mir schon wirklich ein bisschen schlecht geworden.
Hast du denn noch so einen Motorradfahrertraum, den du dir noch erfüllen willst? Oft sagen Motorradfahrer...
Ich habe zwei Motorräder.
Naja, ich meine jetzt nicht noch ein drittes dazu kaufen, sondern vielleicht noch eine Weltreise mit Motorrad von A nach B, eine Strecke fahren. Gibt's da irgendeinen so Traum, den du dir noch erfüllen kannst, wirst?
Vielleicht in Amerika so eine Harley mieten und da mal so die Autobahnen entlangfahren und die Gegend betrachten und erleben und das Land kennenlernen.
Okay. Horst, ich danke dir und wünsche dir viel Erfolg bei all dem. Ja. Mach's gut.
Ja, danke.
Tschüss.
Tschüss.
Ja, heute möchte ich von euch wissen, wie stellt ihr euch euren Lebensabend vor? Auf was für ein Leben wollt ihr zurückblicken? Und wo soll das möglicherweise sein? Kann ja sein, dass ihr ein bestimmtes Ziel vor Augen habt und euch sagt, also wenn ich mir das aussuchen könnte, dann will ich meinen Lebensabend da und da gerne verbringen. Ich guck mal ganz kurz auf der Seite lateline.de, bevor ich gleich mit Jessie spreche, die schon am Telefon wartet. Was hier so steht. Also Mario schreibt, ich bin erst 12 und weiß jetzt schon, dass ich später Hausarzt werden will. Aber zuerst muss ich Abitur machen, Allgemeinmedizin studieren und dann kann ich Hausarzt werden. Aber ich möchte auch mal nach New York fliegen. Das möchte ich meinem Kind erzählen, wenn ich 31 bin. Mario, ist das so in deiner Vorstellung der Lebensabend mit 31? Gut, du bist 12, also... Insofern kann ich es mir fast zusammenreimen. Günni Dückersen schreibt, wenn ich groß bin, will ich viel Geld haben und ein Leben zwischen Luxusjacht, Auto und Luxusvilla. Ein Leben im Überfluss, sodass man sich keine Gedanken um morgen oder übermorgen machen muss. Mhm. Und Nadine schreibt, ich bin 15 und habe hoffentlich noch ein paar Jahre vor mir, aber mein größter Wunsch ist es mal bei den Olympischen Spielen dabei zu sein. Nicht als Athlet, dafür bin ich schon zu alt, mit 15, ne? Wahnsinn, da ist man schon zu alt, um noch so gut zu werden und bin auch zu unmotiviert, um das auch mental durchzustehen. Aber einmal bei den Turnwettkämpfen bei Olympia Live dabei zu sein, wäre für mich das Größte. Nadine, das kann man aber schaffen. Ne? Das kriegt man noch hin. Jetzt aber guten Tag, Jessie aus der Nähe vom Bodensee. Guten Tag.
Hallo. Hallo.
Du bist ja mit 16 Jahren wieder sehr jung und damit wieder eine, für die das noch lange hin ist, bis sie auf ihr Leben zurückblickt. Aber irgendwann wirst auch du dieses Alter erreichen. Und was soll dann in deinem Leben alles passiert sein?
Also, was ich mir halt wünsche, ist, dass ich später irgendwo im Ausland bin, Amerika oder so.
Das wollen sie alle heute, lustig.
Ja.
Also Hauptsache Ausland.
Ja, weil Deutschland, das hat man halt jeden Tag um sich und was anderes, das sieht man halt nicht so oft. Das sind halt andere Kulturen und ja, ich möchte einfach mal halt erleben, wie andere leben, was bei denen so passiert.
Das Lustige ist, dass es ja oft so ist, dass Leute, die das verwirklichen, die genügend Geld haben, um nicht jetzt erst am Ende des Lebens, sondern schon wesentlich früher auszuwandern und im Ausland zu leben, dass diese Menschen oft, wenn sie dann so richtig alt werden, wenn sie merken, oh, also vielleicht habe ich noch 5, 6 gute Jahre, dass die dann eher zurückkommen in ihre Heimat nach Deutschland, aus ich weiß gar nicht, aus Sentimentalität möglicherweise, aber die dann sagen, also sterben möchte ich dann aber lieber in meinem Heimatland.
Ja doch, so geht's mir auch. Also ich will dann schon da alt werden, wo ich eigentlich aufgewachsen bin, aber bei mir ist halt so, ich möchte halt auch mal was anderes erleben. Ich kenne das jetzt hier alles, ich weiß, wie es der Hanne zuläuft, ich weiß die Kultur hier und mich interessiert halt mal, wo es halt anders ist, was es halt da gibt, was es da Neues gibt halt. Ja.
Und wieso gerade Amerika? Man ist ein großes Land.
Nicht
da gibt's
generell Amerika, sondern Australien oder Indien oder Afrika oder so. Also ich mache dann schon eine Weltreise oder so, das wünsche ich mir halt.
Also Weltreise ist schon was, worauf du später zurückblicken willst und auch deine Enkeln erzählen können wollen, willst, können, wollen, willst.
Ich bin so ein Mensch, ich möchte halt gerne neue Sachen erleben. Also ich brauche Adrenalin und so. Also ich bin total, ich boxe selber und ich brauche das einfach. Ich brauche einfach Action und das erhoffe ich mir dabei, wenn ich diese Weltreise mache.
Wie lange soll die gehen, die Weltreise?
Also schon ein paar Jahre. Weil sowas geht nicht von heute auf morgen, deswegen. Also ein paar Jahre soll es auf jeden Fall sein.
Das heißt, du möchtest auch in den Ländern, die du bereist, dann auch eine gewisse Zeit bleiben und nicht nur so 3 Tage, sondern gerne auch so ein paar Monate.
Land. Genau.
Du boxst, hast du gesagt?
Ja, genau.
Warum? Wie kommt man denn ans Boxen?
Das war so, ich interessiere mich eigentlich schon, seit ich klein bin, für den Klitschko, für Rocky. Und mein Papa, der ist auch so Rocky-Fan. Und keine Ahnung, das liegt einfach irgendwo in der Familie auch, obwohl er jetzt generell selber nicht boxt. Aber keine Ahnung, ich finde, er hat mich einfach dazu gebracht und das macht einen selbstbewusst, das macht einen viel stärker. Und ja, ich finde es gut so und ich liebe Boxen. Also ich kann es mir gar nicht mehr ohne vorstellen.
Aber da kriegt man auch ständig auf die Omme.
Also wenn man seine Deckung gut hat, dann eigentlich
ja,
nicht.
Wenn man sie gut hat. Aber wenn man gegen jemanden boxt, der möglicherweise ein bisschen besser ist, dann kriegt man doch schon mal auf den Kopf. Oder hast du bisher toi 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 noch nie was abgekriegt?
Also das war so, ich hätte einmal die Chance gehabt, auf die Baden-Württembergische Meisterschaft zu gehen in Stuttgart. Da ich mich einfach noch nicht wirklich bereit dazu gefühlt habe und da ich da erst frisch angefangen habe. Ich habe nämlich davor Kickboxen gemacht und dann habe ich mit Kickboxen aufgehört, wie gesagt mit Boxen angefangen und ja, ich habe gemerkt, dass ich einfach noch Zeit brauche, um wirklich in den Kampf reinzugehen, weil ich möchte, wenn ich in den Kampf reingehe, mich sicher fühlen. Mhm. Ich möchte wissen, dass ich es kann. Und das war halt bei mir noch nicht der Zeitpunkt. Aber mittlerweile, ich versuche mich langsam ranzutasten und es funktioniert.
Und planst du dann auch möglicherweise eine berühmte Boxerin zu werden, die dann auch mit großer Show und großem Getöse, wie es die Klitschkos machen, in den Ring steigt?
Also ich wünsche es mir schon. Also ein Traum ist von mir, dass ich irgendwo Sängerin werde, aber eine auch, dass ich boxe. Und das sind halt so zwei Sachen, wo eigentlich nicht wirklich zusammenpassen, aber vielleicht werde ich ja die singende Boxerin oder so, ich weiß es nicht.
Ist zumindest bisher einzigartig. Ich glaube, singende Boxerinnen.
Ja, das gibt's nicht so oft.
Du hast mal gesagt, du bist eher so Rocky-Fan, die Klitschkos guckst du gerne. Mhm. Das könnte man ja meinen, du als Mädchen wärst eher so für die Boxerinnen, also sagen wir mal eher Regina Halmich.
Ja, also ich finde eigentlich alle Boxer gut. Also sobald ich sehe, dass sie es wirklich drauf haben, also ich meine, ich kann da jetzt nicht wirklich groß reden, weil ich bin nicht so erfahren wie die, aber man hat als Boxer selber hat man so ein bisschen einen Blick dafür, wer was kann und wer nicht. Und bei denen ist halt einfach so, die haben es einfach drauf und die sind knallhart und ich finde es einfach total geil.
Ja, ich überlege gerade, ich gucke ja diese Klitschko-Kämpfe gar nicht so gerne. Ich gucke sie immer, aber finde die fast immer ein bisschen langweilig. Also natürlich in erster Linie, weil ich keine Ahnung vom Boxen habe und immer das Gefühl habe, dass da passiert nichts. Also die tänzeln die ersten Runden immer so nebeneinander her und selten trifft mal einer, selten traut sich mal einer und dann ist der halbe Kampf schon rum. Also wie kommt das, dass ich als Laie die Klitschko-Kämpfe so langweilig finde und du ja offensichtlich so spannend?
Keine Ahnung, ich glaube, das liegt irgendwo einfach ein bisschen im Blut, denke ich. Aber
weißt du, was ich meine? Wenn die Klitschkos, ich weiß nicht, vielleicht verwechsel ich die auch und der eine macht so, der andere macht so, aber in meiner Erinnerung, wenn ich an Klitschko-Kämpfe denke, sehe ich die halt immer erst gar nichts machen, gefühlt. Also da vergehen Runden, ohne dass mal richtig Schläge ausgeteilt werden. Da ist dann nur so ein...
Meiner Meinung nach ist das eigentlich Taktik, weil man lässt immer erst... Also ich würde es so machen, also ich denke, dass es der Klitschko so macht, dass er erst den Gegner machen lässt und er schaut, wie sein Gegner ist. Er schaut, wie er reagiert, wie er schlagen will und dann lernt er langsam den Gegner kennen und dann weiß er, wie er schlagen muss. Und ja, so kommt es eigentlich, dass die Klitschkos meistens eigentlich immer gewinnen.
Aber spannender sind doch, oder für den Zuschauer unterhaltsamer sind doch die Kämpfe, wo es gleich von Anfang an auf die 12 gibt.
Ja, eigentlich schon, aber was mich immer ganz also was mich total stört, ist, wenn die Gegner wirklich sagen, ja, sie machen den Klitschko fertig und werden ihn so niederdreschen und so, aber dann in der, keine Ahnung, zweiten Runde oder so sind sie schon K.O. Und das ist das, was mich so eigentlich auch dazu bewegt, das zu sehen, weil ich weiß, also ich denke eigentlich immer, dass der Klitschko sowieso gewinnt.
Hat denn dein Vater nie gesagt, als du anfingst, den Wunsch zu äußern, zu boxen, vorher sogar Kickboxen zu machen, mach doch irgendwas anderes. Mach doch irgendwie was, was weniger brutal ist.
Also, nee, meine Mama hat halt immer Angst gehabt, dass ich irgendwie mit Verletzungen nach Hause komme oder so. Mhm. Aber mein Papa hat mich eigentlich immer unterstützt, egal was ich gemacht habe. Und das macht er heute noch. Und meine Mama genauso. Und meine Schwester ist genauso. Die, egal was, die helfen mir einfach. Und deswegen liebe ich meine Familie einfach. Ja.
Alles klar. Okay, dann halten wir fest, du wirst eine berühmte Boxerin. Die am Ende ihrer Karriere, und so ist es ja beim Leistungssport, das ist ja dann meistens so mit, ja, wie ist das bei Boxern? Also Ende 30 ist doch langsam aber auch eine Zeit aufzuhören damit.
Ja.
Dann kannst du immer noch singen, wollte ich sagen. Wenn du das dann durch hast, wenn du deine Goldmedaillen und deine ganzen Pokale zu Hause stehen hast, dann kannst du immer noch sagen, so, jetzt fange ich an zu singen. Oder jetzt konzentriere ich mich auf Singen.
Ja, was ich vorhabe, ist jetzt erstmal eine Weile lang durchzuboxen, mir wirklich ein paar Pokale herzuschaffen, weil ich das einfach will. Mhm. Ich will mindestens einmal im Ring stehen, auf jeden Fall. Das ist mein festes Ziel. Und ich bin ja noch jung, ich meine, ich habe Zeit und die läuft ja nicht weg. Und ja.
Nö, natürlich nicht. Box erstmal, dann singst du und dann suchst du dir. Ja, was eigentlich? Ein schönes Haus im Ausland und ganz am Ende deines Lebens kommst du wieder zurück.
Ich würde gerne ans Meer und dann schön die Sonne genießen. Einfach in Ruhe, einfach mal weg, das Meer hören und einfach die Sonnenstrahlen genießen.
Jessie, vielen Dank, mach's gut und viel Glück dabei.
Darf ich noch kurz was sagen?
Ja, bitte.
Ich würde kurz meine Eltern grüßen und meine Schwester und ja, hallo.
Alles klar, mach's gut.
Ciao.
Tschüss. So, dann machen wir direkt weiter hier bei Christiane, 23 aus Oldenburg. Hallo Christiane.
Hallo.
So, du bist zumindest schon einen Schritt weiter als die 16-Jährigen, die wir heute schon gesprochen haben, aber auch nicht so viel weiter. Also auch für dich ist ja der Lebensabend noch weit weg. Trotzdem, was?
Ich hoffe.
Ja. Trotzdem, wie soll dein Leben verlaufen, wenn alles gut läuft?
Das Wichtigste für mich ist erstmal, dass ich meine Krankheit überwinde und dann wieder fähig bin, ordentlich ins Berufsleben zu starten. Möchte dann gerne wieder so in die soziale Schiene Altenpflege, möchte ich gerne wieder machen können. Und ja, dann ein paar Jahre in diesem Job arbeiten, mit meinen Lebensgefährten dann irgendwie versuchen, ein Kind zu zeugen. Und dann so mit 40, allerspätestens 40, nach Pattaya auswandern in Thailand. Weiß nicht, ob dir das was sagt.
Ja.
Genau, Villa Germania und sowas. Nee, also da will ich nicht hin, aber halt in die Stadt.
Ja.
Und möchte mich gerne einsetzen für die Kinderprostitution.
Beziehungsweise dagegen vermutlich.
Ja, logisch, dagegen. Also ich meine jetzt, dass es halt das nicht mehr gibt.
Schon klar. Lass uns mal vorne anfangen. Du hast gesagt, du möchtest deine Krankheit besiegen. Das ist was? Was muss da besiegt werden?
Ich habe schwere Depressionen.
Ach so, okay. Das ist aber ja zu besiegen. Das ist ja nicht
ist ein bisschen schwierig bei mir, weil diese Depressionen durch ein Trauma sind. Und das Trauma aufzuarbeiten ist wiederum auch sehr schwierig. War schon in der Psychiatrie gewesen und so weiter und so fort. Ja, ein langer Weg.
Aber einer, den du optimistisch gehst und den auch Ärzte optimistisch begleiten? Oder sagen die, Christiane, ob das jemals wieder was wird, das können wir nicht versprechen. Sowas sagen die doch nicht.
Doch, eher das Zweite, ja.
Wieso, was sagen die?
Ja, das ist mein Problem. Das Problem ist einfach bei, es gibt ja mehrere Versionen von Depressionen. Bei mir ist halt dadurch mit diesem Trauma, und wenn man einmal ein Trauma hat, klar, man kann therapiert werden, aber man wird es nie voll und ganz wegbekommen. Man hat es sein Leben lang. Man kann es in den Griff nehmen, lernen, irgendwie ordentlich damit umgehen zu können, aber es wird immer da sein.
Welche Art Trauma ist das, wenn du das erzählen magst?
Ja, kann ich gerne erzählen. Hat auch was mit den Plänen in Thailand zu tun, wo ich 16 beziehungsweise von meinem 12. bis zu meinem 15. Lebensjahr, ja, wurde ich vergewaltigt. Und ja, jetzt vor 2 Jahren habe ich in einem Behindertenheim gearbeitet, wurde da von einem Bewohner sexuell belästigt, und ja, dann kam alles wieder hoch, Suizidversuch und ja, das ganze Programm.
Wenn du sagst, zwischen 12 und 15 wurdest du, das ist ja immerhin 3 Jahre lang, vergewaltigt,
ja.
War das wahrscheinlich familiär, oder?
Also ja, war von meinen Eltern ein Bekannter gewesen. Hab da auch nicht wirklich viel Unterstützung dann von meiner Familie bekommen. Hab das irgendwie versucht, da selber mit mir auszumachen, und dadurch ist es halt jetzt so, dass es extrem tief hängt und sehr schwer ist, aufzuarbeiten.
Hast du dich damals jemandem anvertraut? Und war es dann dieser Fall, dass dir niemand geglaubt hat? Oder wie erklärst du dir, dass dann deine Hilferufe gar nicht gehört wurden?
Also ich hatte mich damals anvertraut einer Freundin von meiner Mutter. Und sie war auch die Einzige, die mir das geglaubt hat. Meine Eltern haben es mir gar nicht geglaubt, bis diese gewisse Person das dann auch bei meiner Mutter versucht hat. Da war es aber schon zu spät, weil da war ich schon 15. Erst dann fing das Ganze an, dass ich dann, wenn derjenige übers Wochenende da war, dann halt bei der Freundin von meiner Mutter war und den dann halt nicht mehr sehen musste.
Wieso hatte der überhaupt die Gelegenheit, so oft dich sexuell zu missbrauchen?
Das Ding ist, der kam 2-mal im Jahr immer zum Besuch, Frühjahr und Herbst, und hat dann irgendwie versicherungstechnisch was für meine Eltern gemacht gehabt. Ja, und wir hatten ein Haus gehabt, wo was noch im Bau war. Und ich hatte ein Kinderzimmer mit meinem Bruder zusammen. Und dadurch, dass nicht so viel Platz war, war es meistens so, dass er mit im Kinderzimmer schlafen musste, auf dem Boden. Ja, und das war natürlich die perfekte Gelegenheit.
Es ist ja mal wahnsinnig schwer nachzuvollziehen, dass sowas über so einen langen Zeitraum passieren kann. Und dass man nicht mal seine eigenen Eltern davon überzeugen kann, dass da gerade etwas Schreckliches passiert. Also was haben denn deine Eltern geglaubt, warum du das erzählst? Also das ist ja nichts, was man sich als Kind aus einer Laune heraus einfach so ausdenkt. Da muss man doch irgendein Gefühl dafür haben, warum die eigene Tochter sowas erzählt.
Ich denke mal, dass meine Eltern einfach zu blauäugig waren. Sie wollten es nicht wahrhaben. Und meine Eltern sind so, die sehen immer nur das Gute im Menschen, aber nicht halt das Schlechte. Und ich denke mal, das war so divers oder die Art und Weise von den beiden, wo sie sich gedacht haben, okay, die Tochter, die lügt, wir glauben jetzt lieber mal den Erwachsenen, weil Kinder können ja viel erzählen, wenn der Tag lang ist. Denke ich mir so, was jetzt die wahren Gründe sind, warum, weshalb, weswegen, weiß ich nicht. Habe ich bis heute auch noch nie eine Antwort drauf bekommen.
Das heißt, du konfrontierst sie schon damit, wahrscheinlich ist das auch Teil deiner Therapie. Erlebst du denn sowas wie große Schuldgefühle bei deinen Eltern?
Meinst du jetzt, dass
sie dir nicht
die Schuldgefühle ihnen gegenüber? Nee. Dass ich.
Nein, dass sie Schuldgefühle haben, dass sie dir nicht geglaubt haben?
Nee, auf keinen Fall. Also da fühle ich gar nichts von. Wenn ich das Thema mal anschneide, wird sofort abgeblockt, wird überhaupt nicht drüber geredet, und Also Schuldgefühle von denen ihrer Seite. Nee, merke ich gar nichts.
Dieser Typ, der dir das angetan hat, was hat er denn für eine Strafe bekommen? Wenn du sagst ja, als er dann auch deine Mutter...
Keine.
Wie keine?
Ich hatte zu diesem Zeitpunkt auch das Thema angesprochen, dass ich die Person gerne anzeigen möchte. Meine Eltern haben mir dann eingeredet, so jung wie ich war, ich kann erst jemanden anzeigen, wenn ich 18 bin. Habe zu diesem Zeitpunkt auch überhaupt keine psychologische Betreuung gehabt, gar nichts. Sprich, ich musste es echt alles mit mir selber ausmachen, immer runterschlucken. Und mittlerweile bin ich an den Standpunkt angelangt, ich möchte es einfach vergessen bzw. aufarbeiten, mich mit dieser ganzen Sache nicht mehr konfrontieren und nee, also anzeigen, ja, könnte ich machen, aber habe ich die Kraft überhaupt nicht zu.
Das heißt?
Dass ich noch ein paar Jährchen Zeit habe, um diesen Schritt zu gehen, aber momentan schaffe ich es nicht.
Wie lange im Nachhinein, ich habe da überhaupt keine Ahnung von, kann man denn jemanden noch für so etwas belangen? Ich von meinem Gerechtigkeitsempfinden her würde ich sagen, immer, weil sowas ums Verrecken nicht verjähren darf, aber wahrscheinlich sieht die Realität anders aus.
Richtig. Im Normalfall sind es 20 Jahre.
Die du im
Normalfall.
Okay.
Wo man die Person noch belangen kann, sprich, ja, müsste ich mit, sagen wir mal, 24, 25 spätestens anfangen, da den ersten Schritt zu gehen. Was auch wieder sehr schwierig ist, weil ich halt momentan echt in dieser Lage bin, wo ich die Kraft nicht dazu habe. Ich mache jetzt sowas schon durch mit dieser Person aus dem Behindertenheim und ich merke, dass es mich wahnsinnig viel Kraft kostet und da ist es nicht mal irgendwie zum Akt gekommen, sondern einfach nur, sag mal, angefasst worden und das reißt mich schon extrem runter und dann halt mit dieser Person, wo es zum Akt gekommen ist, mehrfach, weiß ich nicht.
Ja, da kann man natürlich nur sehr, sehr hoffen, dass du das mit der Zeit verarbeiten kannst. Es ist natürlich, jetzt verstehe ich auch, warum die Ärzte da jetzt nicht sagen, das wird schon, Mädchen, sondern dass sie realistisch sagen, das ist ein langer, langer Weg. Okay, hoffen wir mal, dass du das schaffst, vor allem diese Depressionen in den Griff bekommst.
Ja, wie oft
äußert sich das? Also wie oft würdest du sagen, bist du tatsächlich in so einem depressiven Loch gefangen?
Das ist ganz unterschiedlich. Es kann dreimal die Woche vorkommen, dass ich extrem down bin. Es kann aber auch, sagen wir mal, einmal in zwei Wochen vorkommen. Also es ist sehr, sehr unterschiedlich. Ich bin froh, dass ich meinen Lebensgefährten an meiner Seite habe, der mich da echt tatkräftig unterstützt und mich da auch immer wieder aufbaut. Ja, also kommt ganz auf die Situation an. Jetzt momentan bin ich wieder sehr krass drin, weil dieses Jahr mal wieder sehr, sehr viel angefallen ist. Scheidung der Eltern, Todesfall der Oma, Todesfall der Stieftochter und ja, also sowas, da hängt man dann natürlich, das kann man sagen, jeden Tag drin.
Wenn dann aber alles so läuft, wie wir es für dich hoffen und du selber auch, dass du irgendwann in die Normalität zurückkommst und dieses Kapitel, wie auch immer, hinter dir schließt, dann hast du gesagt, da möchtest du arbeiten und dann spätestens mit 40 in Thailand gegen Kinderprostitution kämpfen.
Richtig.
Das kann ich mir sogar vorstellen, so wie du das erzählst, das wirst du auch ganz sicher machen. Also das klingt für mich nicht nach, ja, das könnte ich mir vorstellen, sondern das ist ja wie ein festes Ziel.
Richtig, ja. Ich bin tatkräftig dabei, auch darauf hinzusparen. Und weil ich meine, ja, so ein Flug alleine schon nach Thailand, da ist man schon mit guten, ja, zu zweit, mit guten 1.500 dabei, der günstigste Flug. Und auch klar, Thailand ist, sag mal, ein sehr günstiges Land. Aber man muss halt ein gewisses Stadtkapital haben. Das ist logisch.
Was ich mich frage, ist, warum setzt du dich nicht lieber dafür ein, hier in Deutschland, dass etwas getan wird gegen solche Sexualstraftäter, Kinderschänder, gegen hier direkt zu Hause vor deiner Haustür? Warum musst du so weit weg, um Kindern zu helfen, dass sie nicht dasselbe erleben wie du?
Würde ich auch gern hier machen. Problem hier in Deutschland ist, ja, es gibt verschiedene Einrichtungen, wo man, sag mal, Hilfe anbieten kann. Aber ich denke, in Thailand wird die Hilfe notwendiger gebraucht wie hier. Hier gibt es sehr, sehr viele Anlaufstellen, wo man hingehen kann, was in Thailand halt nicht der Fall ist. Und klar, in Thailand gibt es die Polizei und alles, aber es gibt halt so viele Täter, die einfach ja immer noch nicht geschnappt wurden oder auch nie werden, weil sie einfach zu schlau sind. Mhm. Und das will ich unterbinden.
Christiane, da hoffe ich ganz doll, dass du später zurückblickst auf ein Leben, von dem du sagst, das ging beschissen los. Meine Kindheit wurde zerstört von einem Arschloch. Aber dann irgendwann habe ich die Kurve gekriegt und dann noch viele Kinder gerettet, dass ihnen nicht sowas widerfährt, wie es dir passiert ist.
Dankeschön.
Danke, dass du angerufen hast. War sehr, sehr interessant. Vielen Dank und viel Glück für die Zukunft.
Danke. Schöne Sendung übrigens, wollte ich noch sagen.
Dankeschön.
Und schönen Abend noch.
Dankeschön, mach's gut. Tschüss.
Danke, tschüss.
0880 5x5. Diese Nummer sollt ihr bitte anrufen, kostet euch auch nichts. Ich will heute mit euch darüber reden, wie ihr euch euren Lebensabend vorstellt. Also, wo seid ihr und auf was für ein Leben blickt ihr dann zurück? Das möchte ich gerne wissen unter der 0880 5x5. Wir hören kurz Musik und danach spreche ich mit Heidrun aus Worpswede.
Late Line. Es ist nie zu spät zum Anrufen. Kostenlos unter 0880 5x5.
So, hier hört die Late Line am Montagabend. Mittlerweile, ich weiß, ist es schon streng genommen Dienstagmorgen. Und ich möchte heute von euch wissen, wie ihr euch euren Lebensabend vorstellt. Insbesondere will ich wissen, auf was für ein Leben ihr dann zurückblicken wollt. Und am Telefon, ich habe sie ja gerade schon angekündigt, ist Heidrun aus Worpswede. Wir erinnern uns, wir hatten schon das Vergnügen miteinander letzte Woche.
Ja, hatten wir schon mal, das stimmt.
Das liegt an deinem ungewöhnlichen Vornamen?
Ich glaube, das liegt nicht an meinem ungewöhnlichen Vornamen, sondern es liegt einfach, letzte Woche hatten wir, glaube ich, drüber gesprochen, was einen nervt, ne?
Genau. Nee, aber dass ich weiß, dass wir schon miteinander gesprochen haben, liegt an deinem Vornamen.
Wahrscheinlich, den kann man sich halt gut merken.
Weil ich kenne nur zwei Heidruns, meine Tante und dich.
Ja, genau.
Und wir haben ja letzte Woche schon festgestellt, der Name Heidrun ist auch nicht verknüpft mit irgendeinem prominenten Menschen, außer Heidrun von Gössel, der Fernsehansagerin und Schauspielerin, glaube ich.
Ja, aber ist doch gut, dass man sich den Namen so merken kann. Ja, also hat doch eigentlich Vorteile, oder?
Ja, natürlich.
Ja.
Erzähl, was würdest du am Ende deines Lebens gerne erzählen können über dein Leben?
Ja, also wie gesagt, ich bin jetzt ja dran am Arbeiten, also ich arbeite jetzt an meiner Karriere als Grundschullehrerin sozusagen und zwei Kinder habe ich ja schon, also das reicht eigentlich ein gemischtes Doppel. Da sitzt auch gerade einer neben mir noch, mein 9-jähriger Sohn, der noch nicht ins Bett will.
Und um diese Uhrzeit auch noch wach sein darf, immerhin?
Im Grunde genommen nicht, aber es sind Ferien und
okay.
Das ist manchmal so ein kleiner Kampf, den ich heute Abend ein bisschen verloren habe.
Ja, offensichtlich.
Total.
Also muss man sich offen eingestehen, wenn das 9-jährige Kind um 15:45 noch wach ist, dann hat man den Kampf verloren.
Ja, einfach so. Ja, dann schläft er morgen ein bisschen länger als
auch. Das ist ja dann immer die Hoffnung, aber das erfüllt sich ja dann komischerweise auch nicht.
Doch, meistens schon.
Ah, okay.
Also er pennt morgens dann doch schon ganz gut bis 10 Uhr mindestens, also wenn er dann abends. Das ist auch nicht die Regel, dass er um diese Zeit noch wach ist.
Okay, also Grundschullehrerin, das ist auch was du vorhast, ein Leben lang durchzuziehen, aus jetziger Sicht.
Ich habe ja vorher auch schon quasi lehrend in der Grundschule gearbeitet. Ich habe kennst du das von Paul Lindsay, dieses Konzept Early English nennt sich das?
Nee.
Das ist für Kinder im letzten Kindergartenjahr bis 2. Klasse, wo die noch kein reguläres Schulenglisch haben, so ein bisschen spielerisch Englisch zu lernen. Und das fand ich eigentlich ganz toll. Da hatte meine Tochter in der ersten Klasse mit angefangen und dann habe ich das gemacht. Und das habe ich eigentlich auch 7 Jahre lang gemacht und daraus ist halt der Wunsch entstanden, so Kinder sind jetzt einigermaßen groß, dass ich das auch richtig hauptberuflich machen wollte, weil das ist halt so eine Sache, das ist auf der Dozentenbasis, da kann man stundenweise nur arbeiten, ne?
Bist du noch da? Ja, 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 ich überlege gerade, wie das funktioniert, dieses Early English.
Das ist so mit Liedern. Also es gibt auch andere Konzepte. Das ist nur eins unter mehreren.
Ja.
Also wobei mir dieses Konzept selber nicht unbedingt das Wichtigste war, sondern vom Prinzip eher, was da passiert ist. So kleinen Kindern spielerisch die Fremdsprache beibringen. Mit Gedichten, mit Liedern, mit Spielen. Mit Fischer, Fischer, wie tief ist das Wasser auf Englisch? Oder Who's Afraid of the Octopus?
Ist das denn... Ist
Nobody!
Das, ist das nicht fast schon zu spät, wenn man damit erst so in der ersten Klasse anfängt? Muss man diese Weichen nicht noch viel früher stellen, damit das auch fruchtet und, also, und die Kinder das spielerisch annehmen?
Ich habe ja jetzt meinen Pädagogik-Leistungskurs und habe jetzt auch ein Referat über Sprache gehalten, kürzlich. Und da habe ich mir halt erlesen, dass man den Erwerb einer Fremdsprache bis zum Ende des Grundschulalters gestartet haben sollte.
Ach so, doch, so viel Zeit hat man doch.
Zeit hat man doch, aber in der ersten Klasse, also so mit 6, 7 Jahren, sind die da eigentlich noch ganz verspielt und das macht denen auch noch unheimlich Spaß.
Mhm.
Also und naja, meine Tochter ist jetzt 16, kommt in die 10. Klasse und hat eigentlich durchgehend eine 1 in Englisch gehabt. Und die hat es halt 2 Jahre gemacht.
Okay.
Na, also so. Und ich habe auch schon von anderen gehört. Da war ich halt in Hüttenbusch an der Grundschule. Da war auch eine Mutter, die sagte, Mensch, ja, ich hatte dann irgendwann, da in Hüttenbusch war halt mangelnde Nachfrage. Das hängt ja auch immer von den Leuten ab. Das müssen wir selber bezahlen. Und dann musste ich den Kurs leider einstellen. Das muss ja auch eine gewisse Größe haben, dieser Kurs. Und auf jeden Fall sagte die Mutter, ach Mensch, ich hätte es gern auch für meine Tochter gehabt. Mein Sohn ist jetzt so toll in Englisch. Also die hat da mehr Schwierigkeiten, ne?
So, aber das wird ja nicht das Einzige sein, worauf du zurückblicken willst. Also Grundschullehrerin ist ja ein ehrenwerter Beruf, auch wunderbar.
Zurückblicken. Nein, aber ich möchte eigentlich so auch auf, glückliche Eltern, also so Kinder, die sagen, ach Mensch, in der Grundschule habe ich viel gelernt, das war eine tolle Zeit. Mhm. Ich muss sagen, ich hatte auch einen ganz tollen Grundschullehrer, der sah aus wie Peter Lustig und der ist mir halt immer noch in Erinnerung, obwohl der Mann schon nicht mehr lebt. Mhm. Und ich möchte einfach als nette Grundschullehrerin irgendwie doch vielen Kindern im Gedächtnis auch bleiben. So, und was ich noch machen möchte, ist natürlich auch reisen, ne? Letztendlich, also was ich nochmal besonders schön fände, wäre irgendwie, ja, nochmal nach England zu reisen. Denn das muss ich zugeben, obwohl ich dieses Fach unterrichtet habe, das Englisch, ich war noch nie im englischsprachigen Raum unterwegs.
Ah, okay.
Und da hätte ich nochmal Lust zu. Und ich war 2-mal mit Schüleraustausch in Frankreich und da möchte ich auch nochmal wieder hin. Und vor allem nach Südfrankreich, weil das da echt schön ist.
Aber wenn du sagst, da möchte ich mal wieder hin, bedeutet dann für einen längeren Zeitraum oder reicht ein Urlaub?
Nö, eine längere Reise oder 2, 3 Urlaube so.
Ja.
Oder vielleicht mal ein halbes Jahr oder keine Ahnung, wenn ich dann irgendwie in Rente bin oder so.
Aber das ist ja bisher alles sehr bescheiden. Also das klingt alles so, ich möchte meinen Job als Grundschullehrerin machen, dann ein bisschen urlauben.
Ja gut, ich weiß halt,
klingt alles
so,
sehr, sehr bescheiden.
Ja. Naja, und ich möchte halt noch ein eigenes Haus haben oder das Haus, in dem wir wohnen, das haben wir halt jetzt gemietet. Das will ich mir noch kaufen, weil wir uns den Garten eigentlich sehr schön gemacht haben und hier auch einige Sachen selber eingerichtet haben und so solche Sachen. Ja, ich finde irgendwie, man muss auch realistisch denken. Ich bin ja jetzt auch 36, ich bin ja irgendwie so... Ja, so große Spinnereien sind bei mir eigentlich nicht mehr drin. Die habe ich mir schon abgelegt.
Sozusagen. Das ist so, wa? Mit Mitte 30 ist schon die Phase der Spinnerei schon vorbei.
Naja, manche bleiben noch. Zum Beispiel fällt mir gerade ein, Spinnerei mit der Vorrednerin. Da hattest du ja über die Klitschkos geredet.
Ja.
Ne? fällt mir jetzt gerade ein. Also ich habe auch mal einen Kampf mit Wladimir Klitschko gesehen.
Vor Ort oder im Fernsehen?
Fernsehen.
Achso, okay.
Und das war irgendwie so ein Kampf, der ging über anderthalb Runden. Und ich muss sagen, also ich gucke mir die auch gerne an und ich finde die irgendwie gar nicht langweilig, aber ich gucke das auch von einem anderen Aspekt. Also ich finde die so erotisch sehr anziehend, muss ich sagen.
Also von daher. Ja, das also gelegentlich höre ich das von Frauen, die sagen, dass sie die Klitschkos irgendwie ganz heiß finden. Und,
ja,
und das
ich weiß nicht, die haben so eine komische Art. Also ich finde das irgendwie, ich stehe sonst überhaupt nicht auf Boxen oder Kampfsportarten. Obwohl ich sagen muss, dass ich habe mal eine Zeit lang Karate gemacht. Das ist weniger gefährlich als Handball und Fußball. Verletzungsmäßig. Gerade diese Kampfsportarten.
Ja.
Weil da doch sehr auf Distanz geachtet wird und darauf geachtet wird, dass man sich nicht verletzt.
Passiert also, aber ja doch. Also gerade beim Boxen passiert es ja dann doch.
Ja, beim Boxen schon, aber sonst so andere Kampfsportarten, ja. Da wird schon sehr darauf geachtet, dass man sich möglichst nicht verletzt. Zum Beispiel beim Karate, also es ist wesentlich weniger gefährlich.
Okay. Aber ich merke schon, Heidrun, so die ganz großen crazy Vorstellungen für dein Leben hast du nicht. Muss ja auch nicht. Muss ja auch nicht jeder am Ende des Lebens einen Nobelpreis haben und ein Stück Land irgendwo im Ausland gekauft haben und olympisches Gold zu Hause hängen haben. Du willst einfach nur ein zufriedenes, ruhiges Leben führen.
Mit genug Geld halt.
Mit genug Geld, ja. Das wird schwierig als Grundschullehrerin.
Nö, ich denke nicht. Also da kriegt man ja auch ganz gut.
Ja, ist das so?
Wenn man zu zweit ist und verdient und vor allen Dingen, vielleicht mache ich ja auch noch ein bisschen mehr. Vielleicht bleibt es ja nicht nur bei der Grundschullehrerin. Mal gucken.
Okay. Vielleicht wirst du auch die erste berühmte Heidrun, mit was auch immer.
Ja, genau. Mit Gesang oder so.
Ah, siehst du? Ist das was? Singen willst du?
Muss ich jetzt nur für mein eines Projekt in der Schule machen. Da müssen wir uns noch einen Text. Das ist übrigens passend zu unserem Thema. Das heißt, wird als fünftes Abiturfach gewertet. Das muss man mit drei Leuten zusammen machen.
Ja.
Und da muss am Ende ein Produkt rauskommen. Film, Musikaufführung. Und das geht übers Thema Alter.
Ach so.
Von daher passt das ganz gut.
Da kannst du ein bisschen was mitnehmen aus dieser Sendung.
Ja, genau, wir haben uns nämlich überlegt, wir wollten dann irgendwie so ein bisschen spritzigen Text übers Alter machen und dann Lied singen. Also von daher, vielleicht ändere ich dann meine Meinung und werde dann nochmal berühmte Sängerin oder so. Aber ich glaube, dafür bin ich nicht gut genug. Ich kenne da meine eigenen Grenzen.
Und das wissen die wenigsten. Heidrun, ja. Dankeschön und bring deinen Sohn ins Bett.
Ja, der geht gleich.
Mach's gut.
Ja, tschüss.
Tschüss. So, dann haben wir jetzt am Telefon Georg aus Wiesbaden. Tag Georg, 32 ist er.
Hi, hier ist der George.
George sagt man nicht Georg, entschuldige.
Ja, ich arbeite als DJ, ja.
Ist der Haupt, das ist dein Beruf, DJ?
Ja, ich bin ein guter DJ, ich bin der Beste.
Du bist der Beste, wie ist denn dein DJ-Name? Wie ist denn dein DJ-Name?
DJ George.
So, das ist ja einfach, okay.
Also wenn du jemanden in Frankfurt fragst, mich kennt jeder, ja. Ich bin seit 4 Jahren hier, ich komme ursprünglich eigentlich aus Ulm, Stuttgart-Ecke.
Ja. Aber DJ George ist in der Szene ein Begriff.
DJ George, the best of.
Wo legst du denn auf? Wo könnte ich dich denn antreffen bei meinen zahlreichen Reisen durch Deutschland?
Ich bin öfters in Amerika und bringe da auch die beste Musik dann immer rüber. In Sachen Black and Hip-Hop and the finest.
Okay. Und legst in Großdiskotheken auf oder auf privaten Hochzeiten und Konfirmationen?
Private Sessions.
Okay. Clubs.
Und auch dementsprechend, ich bin also voll immer ausgebucht, von dem her, also immer, ich bin immer der Beste. Ich war immer schon der Beste und bin's auch immer.
Und hast du eine besondere, eine Wiedererkennung? Kleidest du dich immer so, dass man dich schon erkennt? Hast du immer den gleichen Song, den du zuerst spielst? Gibt es so?
Ich habe immer ein schwarzes T-Shirt an mit einem weißen V drauf.
V für...
Das V ist einfach mein Markenimage. Aber ist ja egal jetzt.
Nee, ist mir nicht egal. Interessiert mich aber, warum so ein V auf deinem schwarzen Shirt heißt.
Das ist einfach cool.
Okay.
Ja.
So, also du...
Okay.
Gut, du bist also DJ.
Am liebsten würde ich ja in die Politik gehen.
Oha.
Weil, ich bin einfach total unzufrieden mit den derzeitigen Politikern, weil die einfach machen, was sie wollen. Die uns, wir als Bürger, werden im Endeffekt durch die Steuern, durch das Ganze hier hin und her, werden abgezockt ohne Ende, wo es geht. Wo ist denn die Freiheit überhaupt denn noch geblieben? Wo dürfen wir noch überhaupt was entscheiden? Uns wird alles verboten. Wir dürfen nicht mehr rauchen an verschiedenen Städten. Wir müssen einen Ausweis reinstecken, um Zigaretten zu ziehen. Und jetzt schalten sie auch noch die Atomkraftwerke ab.
Was fällt Ihnen ein?
Nein, ich meine, haben Sie eigentlich eine darf ich du sagen, oder?
Ja, natürlich.
Stell dir einfach mal vor, was passiert denn eigentlich, wenn die Meile abstellen? Okay, für die Umwelt, für die Zukunft, okay, eine saubere Zukunft, das ist alles gut und recht. Aber wer bezahlt das? Woher kriegen wir den ganzen immensen Strom, was wir brauchen?
Ich versuche mir gerade mal dein Parteiprogramm schon mal zusammenzustellen. Also du setzt dich ein für...
Ich setze mich ein für
rauchen.
Preise.
Nee, Moment. Überall rauchen erlaubt?
Ich setze mich ein für Freiheit, für die Menschenrechte.
Ja.
Dass der Staat nicht einfach immer irgendwas verbieten kann und immer was vorschreiben muss.
Aber es geht ja nicht anders. Die Menschen sind ja per se erstmal blöd und können mit ihrer Freiheit nichts anfangen.
Dann lass die blöd sein. Dann lass sie doch bitte blöd sein.
Ja, aber wenn der Blöde sich hinsetzt und mich vollquarzt und ich dann mit schlimmen Krebserkrankungen dahin sieche, weil er Arsch...
Was haben die Leute 1950 gemacht? 1950 bis 1980, 30 Jahre lang, was haben die da gemacht?
Lungenkrebs gekriegt.
Die haben doch auch gelebt, oder?
Ja, natürlich, aber ich finde das erstmal vom Gesetzgeber eine... Selbst Raucher sagen ja mittlerweile, das ist eine feine Sache, dieses
Raucher. Ja, die sagen Raucher, das auch nur, weil es die Gesellschaft so will.
Meinst du?
Weil die Gesellschaft so will.
Also du möchtest lieber eine Gesellschaft, die möglichst wenig Gesetze hat, möglichst wenig Beschneidungen.
Was heißt wenig Gesetze? Wenig Beschneidung in das Privatleben. Wenig Beschneidung in irgendwas vorzuschreiben.
Ja, aber was heißt denn, bleiben wir mal beim Beispiel Rauchen, weil es so schön populistisch ist. Was heißt denn da Privatleben? Heißt es Privatleben, wenn ich in einer Kneipe neben einem Nichtraucher rauche, ist das dann dein Privatleben als Raucher? Du störst ja auch mein Privatleben.
Ich sag mal so, jeder derjenige, der fortgeht und zum Beispiel jetzt ein Nichtraucher ist, der muss wissen, was er tut.
Ja.
Ein Nichtraucher muss wissen, was er tut. Ein Nichtraucher muss auch wissen, ob er jetzt 2 Gläser Wein trinkt oder 5 Gläser Wein trinkt. Wenn er jetzt 10 Gläser Wein trinkt und ihm am nächsten Tag geht's ihm schlecht, dann hat er auch gewusst, was er tut. Und am nächsten Tag denkt er sich vielleicht,
aber wenn ich nichts trinke und ich sitze neben jemandem, der sich zuschüttet, dann werde ich nicht automatisch besoffen und ruiniere meine Leber, sondern dann kann ich nur zugucken, wie der neben mir immer besoffener wird und drüber schmunzeln. Und
das aber ganz ehrlich, von einem Abend, wenn denn der Nichtraucher neben einem Raucher hockt, kriegt er nicht gleich am nächsten Tag Krebs.
Nicht von einem Abend, aber es gab ja die Zeit, da durfte man überall rauchen und da warst du ständig umgeben von Leuten, die dich vollgequarzt haben und da ist ja nun mittlerweile auch... medizinisch bewiesen, dass das auch Leute, die das ganze Leben lang keinen Cent für Zigaretten ausgeben, trotzdem gesundheitlich ruiniert. Also da würde ich sagen, da kann man doch dem Staat nicht vorwerfen, dass er das reglementiert.
Ich sag mal so, es sind alles nur Studien, es wird irgendwo geforscht, was könnte denn sein? Ich kenne Leute, die sind 95, rauchen ihr ganzes Leben schon und denen geht's blendend.
Ja, die gibt's immer.
Und es kommt immer auf das Immunsystem drauf an. Was macht man denn? Macht man Sport oder ernährt man sich gesund oder dementsprechend? Dann ist es auch okay. Dann muss man auch nicht gleich in 20 Jahren daran sterben. Ja?
Gut, also Rauchen überall wieder erlauben. Dann die nächste Frage, was ist so mit Geschwindigkeitsbegrenzung auf Autobahnen?
Also das würde ich sowieso dementsprechend auf freiwilliger Basis machen.
Also abschaffen.
Ja klar, natürlich. außer halt jetzt in 30er-Zonen, das ist ja okay. Aber nicht solche Geschichten, wenn jetzt zum Beispiel gerade in Gensingen jetzt, wenn jemand Gensingen kennt, dass auf einer breiten Straße und nicht mal ein Schild, dass man da nur 30 fahren darf, plötzlich in einem Kombi steht und einen blitzt auf einer super breiten Straße und dann in dem Engagement, das ist ja eine 30er-Zone.
Ja, aber warum willst du aber 30er-Zonen haben? Warum musst du da denn den Leuten die Freiheit nehmen, zu entscheiden, wie schnell sie da fahren wollen?
Ich sage mal so, 30er-Zonen in der Nähe von Schulen oder wo wirklich jetzt ganz enge Straßen sind in verschiedenen Wohngebieten, ist ja okay. Aber nicht auf großen, breiten Straßen, wo der Verkehr laufen muss. Ja, und es gibt ja auch solche Kandidaten, die wollen jetzt 30 in der ganzen Stadt fordern. Also das sind, oder der Ramsauer mit dem neuen Punktesystem. Was wollt ihr denn eigentlich? Ich meine, ihr wollt doch im Endeffekt die Bürger, dass sie nicht mehr fahren, dass sie ihren Job verlieren. Viele verlieren dadurch ihren Job, aber das ist dem Staat scheißegal, auf gut Deutsch. Dann muss man nämlich plötzlich mal den Führerschein abgeben für 6 Monate. Ja, so ist es halt.
Ja, ich merke ja schon.
Und das kann ziemlich schnell passieren. Das ja, passiert ziemlich schnell, ja.
So, was stinkt dir denn noch? Also ich versuche ja gerade so ein Profil zu erstellen. Wenn du in die Politik gehen solltest, wenn das ist...
Alles, das ganze Preisgefüge in Deutschland.
Das Preisgefüge?
Jeden Tag geht der Sprit um 5 bis 10 Cent irgendwo hoch oder runter. So, und wenn du jetzt mal eine Linie reinziehst, hast du immer eine Tendenz nach oben, immer. Und das hört gar nicht mehr auf. Wo kommen wir denn überhaupt noch hin? Und was macht der Staat dafür? Gar nichts. Der lässt uns hocken.
Okay, also...
Ja, gar nichts für uns. Gar nichts. Wir sind diejenigen, wo hier die versuchen zum Überleben, beziehungsweise den teuren Sprit immer bezahlen müssen. Und dann wollen sie auch noch die Atomkraftwerke abschalten. Dann treibt uns dann Strom auch noch ohne Ende und zahlen wir 200-300 Euro im Monat für Stromkosten. Wisst ihr da eigentlich schon, was auf euch zukommt?
Also ja. Spritpreise runter, Rauchen erlauben, Atomkraftwerke wieder anschalten.
Ja, natürlich anschalten. Den Energiebedarf, was wir haben, den können wir nicht einfach so mit Kohlekraftwerke decken oder mit Windkrafträdern. Dafür sind wir noch nicht so weit. Wir haben auch noch nicht die Technologie, dass wir den Strom einfach so herzaubern durch Sonnenenergie oder vom Weltall runterschicken. Die Technologie haben wir noch nicht. Und wie wollen wir denn anders die riesen Strommenge herbringen? Ne? Die ganzen Industrien, alles, die ganzen Kosten gehen immens hoch.
George, wenn du dann später zurückblickst auf dein Leben als Berufspolitiker. Was wäre so, was möchtest du als Politiker dann erreicht haben? Was soll über dich in den Geschichtsbüchern zu lesen sein?
Das ist der Mann, der die Preise gesenkt hat.
Für alles?
Der die Preise gesenkt hat, ja. Ganz einfach. Der wirklich wieder die Preise gesenkt hat und eine Stabilität reingebracht hat. Schau mal dieses Land in 10 Jahren an. Ha?
Ja.
Jetzt da mit der Euro-Krise, auch die anderen Länder, wo jetzt alle demnächst bankrott gehen. Ha? Griechenland und die Milliardengräber. Wir haben jetzt zig Hunderte von Milliarden schon reingepumpt. Deutschlandanteil, sagen wir jetzt mal so. Mhm. Das Geld ist weg. Wenn Griechenland aussteigt, dann sind die Schulden frei. Und dann ist das Geld plötzlich weg. Da müssen die auch nichts mehr zurückzahlen. Ja, so ist es halt.
Also was macht man in der Euro-Krise, was unsere überbezahlten Berufspolitiker nicht gelöst kriegen? Was ist dein Lösungsvorschlag?
Ich würde da ganz auf die Distanz gehen. Das heißt, nur das Nötigste das Nötigste reinstecken, was überhaupt sein muss, und die Länder schon frühzeitig aus dem Euro rauswerfen, die es überhaupt nicht, die das Sozialprodukt nicht bringen. Ja. Das wurde damals schon überhaupt nicht richtig geprüft. Sieht man ja in Griechenland, dass die überhaupt in diesen Verbund rein durften. Und ja, jetzt muss man teuer dafür bezahlen. Genauso damals wie mit der Aktienkrise.
Das heißt, du räumst dann auf. Du guckst erstmal, welche Länder werden nachträglich wieder rausgeschmissen aus der Eurozone.
Natürlich, gnadenlos rausschmeißen. Die sollen ihre eigene Währung haben.
Wen hättest du denn? Also Griechenland muss raus? Spanien?
Natürlich.
Spanien?
Ich kenne das Bruttosozialprodukt von Spanien nicht. Da müsste ich mir die Bücher anschauen. Aber wenn die nur Schulden machen und dementsprechend nicht eigen leben können, also ihren.
Aber Deutschland ist doch auch so hoch verschuldet.
Ist schon verschuldet. Ist ja. Natürlich ein bisschen verschuldet. Ja, ganz klar. Weil man Milliardensachen unterstützt, ja. Milliardengräber wie in Rheinland-Pfalz mit dem Nürburgring-Projekt. Das sind nur so ein paar so kleine Beispiele. Das sind einfach so Milliardengräber, George. Unnützige Sachen, was man baut. Und
eins muss ich zum Abschluss aber noch wissen, denn es führt zu weit, wenn wir alle politischen Probleme, die Deutschland hat, besprechen. Aber ich wüsste natürlich gerne, in welcher Partei wirst du all diese Sachen verwirklichen?
Ich würde eine neue Partei gründen.
Aha. Und wie heißt sie?
Da lasse ich mir nur einen guten Namen einfallen. Das verrate ich jetzt noch nicht. Aber ich suche alle, die sich gerne anschließen wollen, g-s3@gmx.de.
Okay. George, dann noch viel Spaß. Hast du heute noch...
Jetzt kommt ja noch, wo möchte ich meinen Lebensabend verbringen, oder?
Jetzt haben wir schon sehr lange über deine Inhalte gesprochen, aber wenn du es kurz machst, will ich das gerne noch erfahren.
Auf jeden Fall nicht in Deutschland, wenn es so weitergeht.
Ja, das musst du aber ja, wenn du Berufspolitiker wirst.
Dann, nee, aber auch sonst so.
Dann Wetter musst du ja hier bleiben.
Das Wetter ist ja auch super schlimm. Es ist meiste Zeit, es ist nur kalt. Und es gibt nur 2 Wochen oder 3 Wochen im Jahr, wo es wirklich angenehm ein bisschen, wo man mit dem T-Shirt rausgehen kann. Ja. Aber auch das Wetter ist schon so wirklich so kalt immer. Und das ist nicht gut auch für die Gesundheit. Ja.
Du bist aber ein Nörgler.
Nee, es ist einfach so.
Ja, du bist aber, ich verstehe ja vieles von dem, was du ansprichst. Das ist ja auch nicht alles Quatsch, was du sagst. Aber das ist so eine grundsätzliche
Haltung. Nein, wir werden als Bürger abgezockt.
Aber es muss
egal, wir dürfen nicht mal in der Stadt parken. Da kommt schon die Politesse und dann gibt es sofort einen Strafzettel. Nur weil du mal 5 Minuten geparkt hast. Wo sind wir denn? Wie weit sind wir gesunken?
Aber George, es muss doch auch was Schönes geben in Deutschland. Irgendwas ist doch bestimmt auch schön. So sagst.
Ein paar Mädchen sind vielleicht hübsch.
Ja, die kriegst du überall auf der Welt, hübsche Mädchen. Welches Land ist in deiner Meinung nach, was die Menschenrechte und die Freiheit betrifft, vorbildlich?
Ich möchte mal sagen, Amerika ist schon ganz gut. Das ist schon ganz interessant. Oder Asien dann. Asien ist auch dann okay. Wobei die Überbesiedelung und das wird natürlich dann auch ziemlich eng dort bald.
Ja, aber wenn du Amerika sagst, dann wäre das auch was für Deutschland, die Möglichkeit, dass jeder sich eine Waffe besorgt. Ist ja hier auch so doof reglementiert in Deutschland, da haben wir ja auch wieder...
Ganz einfach. Ja. Jeder ist sein eigenes Glückes Schmied.
Also Waffen für alle.
Wir schreiben den Leuten immer alles vor.
Ja, ja.
Ihr müsst einen Waffenschein haben, ja. Ihr müsst einen Waffenschrank haben, ja. Ihr müsst das haben, ihr
Alberner
müsst das
Quatsch.
Haben. Ändert
ja.
Doch die Menschen. Ändert die Menschen. Kranke Menschen kann man nicht ändern. Kranke Menschen werden krank geboren, die werden einfach schlecht aufgezogen. Die werden in der Kindheit geschlagen, dann bauen die ein Trauma auf. Deswegen.
Aber was machst du denn mit denen, George? Die gibt es ja, diese Menschen. Und denen kannst du dann auch noch die Möglichkeit liefern, holt euch Waffen, geht rein in den Laden.
Nein. Ja, das ist nur ein kleiner Tropfen auf den heißen Stein. Das sind einzelne Menschen, die eben halt durchdrehen, ja? Und die schießen dann wild um sich, gehen ins Kino und wollen einfach ein Star sein für ein paar Sekunden, ja? Das ist eben so. Und die wird es auch in 10 Jahren noch geben oder in 100 Jahren genauso noch.
Ich möchte
das
ja auch nur wissen, wie frei sollen denn die Menschen in einer Gesellschaft, die du gut findest, leben können? Also wie viele Beschränkungen gibt es im Vergleich zu den Freiheiten?
Ja, ich meine jetzt die normalen Gesetze, dementsprechend, dass einer nicht beklaut wird, dass es dann bestraft wird und so weiter. Klar,
okay.
So ein paar Dinge ist mir ja schon ganz wichtig, ja. Und aber ich meine, das, was überhaupt hier, das sind ja nur noch Gesetze, das sind ja Gesetze, hunderte, tausende von Millionen von Gesetzen. Und das finde ich halt nicht gut, ja. Dass wir halt da im Endeffekt nicht mehr so richtig frei sind, ja. Und wo soll das hinführen, ja? Die schreiben uns alles vor. Bald schreiben sie uns vor, dass wir auf dem Fahrrad noch einen Helm tragen müssen. Ja. Oder dass wir alles so Geschichten, ja. Und da sage ich ganz klar Nein dafür. Nein.
George.
Lass uns auch mal frei sein noch ein bisschen.
Danke für das Gespräch. Und viel Erfolg als DJ George. Jetzt haben wir gar nicht so viel darüber gesprochen, aber irgendwo.
Ja, DJ ist natürlich eine schöne Nebensache. Und das macht ja auch Spaß.
Das geht dann aber nicht mehr, wenn du Berufspolitiker bist. Da kannst du abends nicht noch irgendwelche Hip-Hop-Scheiben auflegen. Das geht dann nicht mehr.
Ja, gut.
Mach's gut.
Man muss ja auch erwachsen werden, ja.
Okay. Tschüss.
Ciao.
So, wir könnten gerne noch anrufen, 0880 5x5. Ihr das tut, spreche ich aber mit Thomas aus Bremen. Guten Tag.
Tagchen.
Ja?
Ja, wie geht's denn so?
Ja, ein bisschen down jetzt, nachdem ich das Gefühl habe.
War ein interessantes Gespräch gerade eben.
Alles ist scheiße in Deutschland, jetzt fühle ich mich auch so.
Ja, ich glaube, ich komme da jetzt auch raus.
Das ist mir auch
obwohl, das darf ich ja noch gar nicht mit 17, da haben meine Eltern, glaube ich, was dagegen, aber nächstes Jahr ist es soweit.
Ach, dann kaufst du dir eine Waffe und zwingst deine Eltern, dass sie dich gehen lassen. Ah nee, das geht ja noch nicht. Das geht ja erst, wenn George an der Macht ist. Dann
ja, genau.
Können wir uns alle bewaffnen.
Solange wir jetzt mal Gras rauchen.
Was dürfen wir nicht mal Gras rauchen?
Ja.
Hast du das gerade gesagt?
Nein, das habe ich nicht gesagt.
Oder wollte ich das nur verstehen?
Ja, da musste ich verhört haben.
Entschuldige.
Mit Grashalmen spielen.
Mit Gras? Mit Grashalmen?
In der Natur.
So.
In der schönen, freien Natur.
Ach, jetzt habe ich Eddie noch fragen können, wie er zu der Drogenpolitik in Deutschland steht. Mist, zu spät. Und man das nicht besser auch alles legalisieren sollte, was da so im Umlauf ist. Dann kauft man auch nicht mehr so verunreinigtes Zeug, sondern kriegt die guten Sachen in der Apotheke. Naja, George wird es schon richten. Thomas, du bist 17, du hast noch lange, lange Jahre vor dir, bis du ein alter Mann bist.
Ja, das kann auch ein bisschen dauern.
Mit schütterem Haar. Und
oder eine Glatze.
Oder sogar schon eine Glatze mit faltiger Haut und Altersflecken am ganzen Körper.
Und dann doch das Toupet.
Du bist also ein eitler Mensch. Du glaubst also, dass du im Alter noch sagst, ich bin zwar alt und faltig und ich kann nicht mehr gerade laufen und meine Zähne fallen aus, aber mein Haar sitzt.
Auf jeden Fall. Und dann noch ein Rollator mit Nitroantrieb. Also das.
Aber im Ernst, auf was für ein Leben willst du gerne später mal zurückblicken können?
Ja, ich hatte ja gesagt, dass ich vielleicht in 15 Jahren auf deinem Stuhl sitzen darf. Also generell würde ich gerne was mit Journalismus machen wollen.
Das hat ja mit Journalismus gar nichts zu tun, was ich mache.
Ja, ich so im Radio arbeiten oder so. Bei der Zeitung. Also mein Traumberuf wäre eigentlich so, ich weiß nicht, ich glaube, das ist dein Kollege Heiko Neugebauer, kann es sein, bei Radio Bremen.
Heiko Neugebauer, den gibt es, ein Sportkollege, also ein Sportreporter,
ja, genau.
Sportredakteur.
Der macht ja zum Beispiel diese Kommentieren von Fußballspielen zum Beispiel.
Genau.
Das wäre so der große Traum für mich, Werder-Spiele zu kommentieren, das wäre natürlich das Optimale. Der ganz große Traum vielleicht, ein Klassiko von Real Madrid gegen FC Barcelona, was jetzt utopisch klingt, auch utopisch ist, aber träumen darf man ja.
Ja, klar.
Und ja, wie gesagt, dann halt auch eine schöne Sportjournalismuskarriere zurückblicken können, mit Familie, abgesichertem Leben, von Krankheiten verschont sein, also das Optimum, was jetzt vielleicht so ein bisschen noch nach Spießer klingt, aber für mich so erstrebenswert ist und ja, ich hätte schon Lust, dann noch in Deutschland zu bleiben, aber vielleicht ergibt sich dann ja was. China würde mich schon interessieren, wenn es denn jetzt nicht sein kulturelles Wesen mit der Zeit verliert, in Zeiten der Globalisierung, in denen China ja in Sachen Nachhaltigkeit jetzt zu hinterfragen ist vielleicht. Aber China würde vielleicht schon interessant sein.
Gibt es Sportreporter, die du richtig gut findest?
Ja, Rolf-Christoph Fuß, der von RAN. Den finde ich eigentlich schon ziemlich gut und der reißt mich persönlich mit. Also es ist ja von Kommentar zu Kommentar so unterschiedlich. Die einen finden, die jetzt Scheiße darf ich ja im Radio nicht sagen, oder?
Scheiße darfst du im Radio, doch, kannst du sagen. Wenn's passt,
nein,
inhaltlich.
Nein, ich halte es mal zurück. Ich bin ja jetzt ein wohlgesonnener Mensch, der die Natur liebt und
ja, aber manchmal ist das Wort Scheiße einfach das Treffendste für eine Zustandsbeschreibung. Da kann man nicht drum rumeiern.
Gut, die einen finden ihn scheiße, ja. Die anderen mögen ihn, zu denen ich jetzt zum Beispiel zähle. Die einen fanden es total super, dass ein Belariti das EM-Finale kommentieren durfte. Ja. Die anderen nicht.
Wie fandst du es denn?
Ja, Rolf-Christoph Fuß ist jetzt nicht am ZDF oder bei der ARD, von daher kam er da jetzt nicht in Frage, aber man hätte da schon einen anderen nehmen können.
Aber wen? Das habe ich mich wirklich gefragt. Also ich hätte jetzt Belariti auch nicht, wäre auch nicht meine erste Wahl gewesen bei der Kommentierung des Endspiels. Aber wen?
In Sachen Endspielen sind ja immer entweder Belariti oder Steffen Simon die Option generell, weil es entweder die ARD oder das ZDF macht. Und das sind ja so die beiden Chefkommentatoren, sage ich mal. Und ich fände jetzt eigentlich beide nicht so optimal. Tom Bartels vielleicht.
Ja, es ist eine schwierige Auswahl. Das ist das Problem. Aber, ja. Aber ich bin groß geworden noch mit Menschen wie Dieter Kürten und Harry Valerien. Was soll ich denn sagen? Aber die sagen dir vermutlich gar nichts mehr.
Nicht so viel.
Nee, muss auch nicht. Also Thomas, du machst also eine Karriere als Sportreporter, Sportmoderator, Sportkommentator. Da wirst du ein...
Hab ich doch.
Hast du schon?
Hoffe ich doch.
Also ich dachte, hab ich doch. Ja, na klar. Dann wirst du auch die großen Spiele im Fernsehen kommentieren, hoffentlich auf eine Art und Weise, dass wir alle sagen, der ist mal gut. Der macht das ja, gut.
Ja, ist halt immer unterschiedlich. Also mir fällt jetzt, glaube ich, jetzt kein Kommentator ein, der jetzt von allen geliebt wird. Ist jetzt auch nicht das, was ein Kommentator erreichen kann. Gut, er möchte es, aber ja, da gibt es dann Leute, die anders denken, wie zum Beispiel George anders denkt. Aber von allen geliebt zu werden... Also ich möchte jetzt nicht der große Star werden, ich möchte einfach die Leute unterhalten können, also das Spiel interessant machen, wenn es denn mal Chelsea-Fußball ist. ja.
Ich hoffe mal, dass es was wird. Das ist ein ehrgeiziges Ziel, aber ein lohnendes. Das macht ja.
Ich weiß nicht, ob die Frage heute schon gestellt wurde. Ich habe jetzt schon wieder zugeschaltet, aber... Wenn ich in 15 Jahren vielleicht deinen Posten übernehme, wo siehst du dich denn dann?
In 15, wenn du meinen Job übernimmst?
Ja.
Erstmal finde ich das scheiße, dass du meinen Job übernimmst. Denn ich will den ja gern behalten, aber angenommen, die sagen mir, Jens Uwe, du musst jetzt mal gehen, der Thomas ist jetzt mal
du könntest auch Kaffee kochen für mich, das ist ja auch eine Option.
Kaffee dürfte ich ja kochen? Nee, warte mal, in 15 Jahren, da bin ich ja dann schon sehr alt. Da bin ich ja schon, ich spreche es offen aus, da bin ich ja dann schon 27. ich weiß nicht, wo ich, keine Ahnung, ich kann es dir nicht sagen. Wenn alles gut läuft, sitze ich hier noch. Das macht mir ja Spaß. Es ist ja nicht so, dass ich sage, puh, wie lange muss ich noch? Also wenn es gut läuft...
Vielleicht auch als mein Chef.
Als dein Chef?
Das ist auch nicht schlecht.
Nee, das möchte ich gar nicht werden, Chef. Chef beim Radio zu werden, das ist so... Das ist fast...
Was macht es denn schlecht?
Weil du dann einfach selber ja gar nicht mehr richtig eingreifen kannst. Du musst ja dann immer nur das Schlimmste verhindern und da musst du auf viele Sitzungen und musst mit irgendwelchen anderen Leuten dich wieder arrangieren. Das ist im Prinzip wie Politiker sein. Du kannst gar nicht so viel bewirken. Du bist ständig nur am Kompromisse schließen und dich mit Leuten vereinbaren und wirklich Fehler ausbügeln, die andere machen. Und du bist selber aber gar nicht mehr am Mikrofon und gar nicht mehr an der Front, um es mal ein bisschen militaristisch auszudrücken, sondern bist nur so im Hintergrund. Und das wäre nicht meins. Ich möchte lieber 3 Stufen drunter, so wie jetzt, und dafür ein bisschen Spaß haben mit dem. Und wenn mich was verbocke, dann muss es der Chef halt wieder gerade bügeln. So ist meine Vorstellung von diesem Beruf.
Boah.
Also dein Chef werde ich nicht.
Schade.
Nee, ich wäre auch kein guter Chef.
Das muss man mal sehen. Du hast sicherlich Leute, denen du übergeordnet bist, bei euch. Bist du noch nett zu denen?
So viele, ich würde es mir gerne weismachen, dass ich so viele Menschen habe, die in irgendeiner Art Rangordnung unter mir stehen. Aber um ganz ehrlich zu sein, so rein rechtlich auf dem Papier habe ich hier nichts zu sagen. Wenn mal ein Praktikant da ist, der...
Aber du bist auch nett zu Praktikanten auf jeden Fall.
Ich bin nett zu Praktikanten, ich bin zu jedem nett. Jeder, von dem ich das Gefühl habe, er macht seinen Job so gut er kann, was immer das bedeutet, aber wenn er seinen Job gut macht, dann bin ich auch nett. Wenn ich aber merke, dass jemand dieses schöne Medium Radio verschandelt, weil er irgendwie nur halbe Kraft leistet oder das nicht respektiert, dann bin ich auch nicht nett.
Ja, also vielleicht wäre es ja auch was mit Fußballspiele kommentieren von Werder, wenn ich da nicht deinen Job übernehme.
Du kannst ja den Job von Heiko Neugebauer übernehmen, das ist doch auch schon okay.
Ja, das wäre auch eine Option. So. Dann in 15 Jahren spielt Messi ja vielleicht noch, vielleicht schon in Bremen. Wenn er denn, ja, wie alt ist er denn jetzt? 15 Jahre können er noch spielen, oder?
Ja.
Dann bei Werder in der Bundesliga, als dafür Werder, Ayrton macht er auch gerade wieder. Der cool Witz. Ja, auf jeden Fall. Aber der Klassiker ist halt der größte Traum, weil es halt so ein Riesen-Event ist und sind so viele Leute dabei. Im Prinzip, also in Spanien sind sowieso alle, auf der Welt sind auch ziemlich viele dabei. Ja. Oder ich kick Belariti weg und übernehme seine Kosten.
Machen wir das. Thomas, wir einigen uns darauf. Du kickst Belariti weg und machst das. Ich glaube, dann sind wir alle glücklich.
Belariti darf mir in der Kaffee kochen.
Ich danke dir erstmal. Ich will ganz kurz mit mir noch mit Diego sprechen, der in der Leitung wartet, der jetzt nur noch wenig Sprechzeit hat. Und wir sehen uns spätestens in 15 Jahren wieder, wenn ich dir meinen Stuhl übergebe.
Ich danke dir. Eins aber noch. Was tippst du für Werder für die nächste Saison, für die Saisonplatzierung?
Da möchte ich nicht offen drüber reden.
Da hilfst du den Mann für das Schweigen drum.
Da möchte ich lieber diplomatisch gar nichts sagen, bevor ich mir Ärger einfange. Also so ungefähr. Den Rest kannst du dir zusammenreimen.
Okay.
Tschüss.
Vielen Dank.
Gerne.
Bis dann.
Tschüss. So, denn Diego, jetzt bist du ja nur noch, jetzt können wir uns ja quasi nur noch in den Armen liegen und uns verabschieden zusammen, aber...
Aber knapp.
Aber immerhin. Du kannst aber auch im Schnelldurchlauf sagen, wie wird dein Leben, wo wirst du es beenden?
Ich habe keine Ahnung.
Aber schön, dass du zu dem Thema angerufen hast.
Ich habe absolut keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Aber eins habe ich gelernt.
Was?
Das muss ich ganz klar sagen. Ja, ich habe eins gelernt. Es geht jetzt um den Lebensabend. Wo soll ich mal sein? In 10 Jahren, in 15 Jahren, in 20 Jahren? Keine Ahnung. Ja?
Ja.
Ich gucke nur eins. Geld macht nicht glücklich.
Das hast du schon gelernt in deinem Leben?
Genau, habe ich gelernt. Ich habe 10 Jahre... Unmengen an Geld verdient. Ja. Danach habe ich meinen Job gewechselt, meinen Beruf gewechselt. Also nicht den Beruf gewechselt, sondern ich habe mein Leben gewechselt und war mit weniger zufrieden und glücklicher, wo ich noch viel Geld verdient habe. Und diese Erfahrung kennengelernt zu haben, war schon sehr positiv. Das Schlimme ist, tatsächlich im Grunde genommen nichts geändert. Ich arbeite genauso viel wie vorher, jetzt nur für viel, viel weniger Geld. Und ja, mein Vater hat schon immer viel gearbeitet und damals, wo ich 15 war oder 16, habe ich gesagt, so wie du will ich nie werden. Aber letztendlich bin ich schlimmer, ja. Ich bin schlimmer wie mein Vater und Acker und schaffe jeden Tag Stunden ohne Ende. So, das war's.
Diego, ist das also das Fazit einer zweistündigen Sendung? Geld macht nicht glücklich?
Nee, Geld macht auf keinen Fall glücklich. Nee, es beruhigt zwar, aber es macht nicht glücklich. Gut, ich habe vor 2 Minuten jetzt eingeschaltet, bin auch froh, dass ich durchgekommen bin. Ich wusste noch nicht mal das Thema des Abends.
aber
ich kann dir eins sagen, ja. Ich höre euch fast jeden Abend und zwar immer auf dem Heimweg, ja. Bin ich im Auto und höre Radio und verfolge das. Habe schon ein paar Mal angerufen, bin ich durchgekommen, nicht so schlimm. Heute habe ich es geschafft, aber leider nicht so viel Zeit.
Alles klar. Diego, dann das nächste Mal. Ich danke dir, dass du ein Schlusswort gefunden hast. Geld macht nicht glücklich. Bitte schreibt euch das alle gegenseitig auf die Backen. Und dir noch einen schönen Abend. Euch allen zu Hause noch eine schöne Nacht. Danke fürs Zuhören. Das war die Late Line. Die gibt es in wenigen Stunden um 23.04 Uhr wieder mit einer brandneuen Ausgabe. Dann am Mikrofon Holger Klein oder ein anderer netter Kollege, der gut aussieht. Dankeschön. Ich bin Jens-Uwe Krause. Gute Nacht.
Dieser Podcast wurde euch präsentiert von
Bremen 4. Das Ding. Enjoy.
Fritz vom RBB.
MDR Sputnik.
UFM.
Und 103.7 Unser Ding. Für weitere Infos, Themenvorschläge und Feedback, lateline.de.